Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, bevor es mit der heutigen Folge losgeht, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache, denn in dieser Folge reden wir unter anderem über das Thema Stalking. Und wenn das ein Thema ist, das euch irgendwie nicht gut tut, das euch triggert, das irgendwas Fieses mit euch macht, dann hört euch die Folge vielleicht nicht an oder hört sie zumindest nicht alleine an, damit ihr irgendjemand habt, mit dem ihr darüber reden könnt. Und jetzt geht die Folge los.
Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Als ich mein Buch geschrieben habe, habe ich mir zur Ablenkung ein Café vorgestellt, wie ich das machen würde, wie das heißen würde, was es dort gäbe. Ja. Aber halt zur Ablenkung.
Wie hätte das geheißen?
Mary's.
Hast du wirklich lange überlegt, muss man.
Du, ich habe lange überlegt und dann bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es ein guter Name wäre. Und oder war es Mary? Jetzt weiß ich gar nicht. Ja. Doch, ich glaube, es war Mary's, ja. Und dann ist aber einfach dadurch, dass ich so nah an der Gastro-Szene auch bin und so viele Leute kenne, die Läden haben, 100% klar, dass ich das nicht machen möchte.
Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Burkeberg-Erfahrung. Heute habe ich einen Gast. Unsere Leben verlaufen schon seit langer Zeit parallel, weil wir quasi beide zur ersten großen deutschen Blogger-Generation gehören. Und sie ist aber in allem, was sie tut und was sie seitdem getan hat, sehr stilprägend und eine sehr spannende und aufregende Frau, die wildesten und weirdesten Sachen gemacht hat. Und das, ich finde das so einen aufregenden und tollen Lebenslauf und ich finde sie so eine wichtige Person für deutschen Modejournalismus, für deutsche Medienöffentlichkeit. Und deswegen freue ich mich total, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Mary Schärpe.
Geht runter wie Öl. Ja,
das ist echt. Aber so wie du hast 2006 mit dem Bloggen angefangen, ne? Und ich habe auch ungefähr so 2005, 2006 habe ich auch, wir sind uns ja dann mal auf irgendwelchen Veranstaltungen so halb über den Weg gelaufen und so. Aber das ist echt schon ganz schön lange her. Also du bist, glaube ich, eine der wenigen, die ihren Blog noch hat. Ehrlich gesagt.
Noch, ja. Also zumindest die URL. Ja, es ist auch total irre. Und langsam bin ich jetzt auch in dem Alter, oder beziehungsweise ist 2006 so eine Zahl, die jetzt so weit weg ist, dass die Leute einfach schon per se beeindruckt sind. Die Tatsache, dass einfach die URL noch da ist und da noch etwas auf dieser URL stattfindet, was so ein bisschen so aussieht wie das, was damals war, ist an sich schon beeindruckend.
Ja, da gibt es auch noch Blogbeiträge. Gibt's auch noch,
ja, man muss einfach lange genug dabei bleiben und dann irgendwann. Wobei du ja mehr immer so wirklich in dieser Blogger-Szene warst. Und ich war immer eher so, ich wusste von dieser Blogger-Szene nichts, als wir damit mit dem Blog angefangen haben, sondern wir kamen eher irgendwie von dieser anderen Richtung.
Ja, du hast ja etwas in Deutschland etabliert, was es zu dem Zeitpunkt hier noch nicht gab oder was auf jeden Fall, also gab es international an ein, zwei Outlets sozusagen, aber in Deutschland gab es noch nicht, nämlich dieses, das sogenannte Street-Style, die Street-Style-Fotografie.
Nee, genau, das war 2006, war die Tatsache, dass ich das angefangen habe auf einem Blog, damals Blogspot hieß es. Ja.
Das war, glaube ich, Google, ne? Blogspot war, glaube ich, irgendwann Google-Blogs.
Ich weiß gar nicht mehr, ob das dann später war oder schon 2006, das kann ich gar nicht mehr erinnern. Das war einfach die einfachste Art, das zu veröffentlichen.
Mein erster Blog war auch auf Blogspot.
Ja, das war halt einfach so, weiß ich nicht, 10 Jahre vorher hättest du halt ein Zine gemacht oder so. Mhm. Zu dem Zeitpunkt war das halt so, okay, ist nur online, dann lädt man die Dinger da hoch, schreibt was dazu, that's it. Kein, ja. Host, kein Hosting, kein Webdesign, ja. Kein gar nichts.
Es gab, glaube ich, so 5 Templates, aus denen man auswählen konnte.
Ja, man konnte so die Farben von der Überschrift bestimmen, ja. Aber sonst sahen die alle eigentlich ziemlich gleich aus. Und wenn es das nicht gegeben hätte, weiß ich nicht, ob unsere Motivation so groß gewesen wäre, irgendein anderes Outlet dafür zu kreieren, ja. Ehrlich gesagt. Ja. Das hat schon viel damit zu tun gehabt, dass es so easy war.
Wieso hast du dich für diese Art, also ich habe mal gelesen, was man in einem Interview erzählt, du hast ja damals studiert und bist von Karlsruhe nach Berlin gekommen, musstest dann in Berlin irgendwie noch ein Zusatzfach wählen, hast dich dann für Japanologie entschieden, weil...
Kanntest du nicht? Ja, das
auch ein guter Ansatz, ein Studienfach zu wählen?
Ja, das ist... Ich komme nicht aus einer Familie, wo die Leute studiert haben und bin ins Studieren, in dieses ganze Universitätsding total reingestolpert und habe eigentlich, mein Hauptfach war damals Kunstgeschichte, das habe ich auch als erstes angefangen und das hat irgendwie so gepasst, aber und dann habe ich diverse andere Sachen noch mit dazu studiert. Das war damals so, dass man ja eben immer 2 oder 3 Fächer brauchte. Mhm. Und Japanologie, das war so ein bisschen, war das Problem natürlich, dass ich mit meinem NC jetzt auch nicht zu allem Zugang hatte. Und dann habe ich mir irgendwie eingebildet, eine Sprachbegabung zu haben. Beziehungsweise musste ich für Kunstgeschichte Latein und Italienisch lernen, was ich beides nicht in der Schule hatte. Also musste ich beides nachholen. Und das fiel
mir. Das baut ja aber Gott sei Dank aufeinander auf.
Also zum Glück, ja, ja. Wobei das Latein definitiv der höhere Berg ist, den man da beklimmen muss. Ja. Und das ging irgendwie so ganz gut. Und dann dachte ich, Mensch, Sprachen und ich, das läuft. Und dann so, habe ich wirklich nur, wie man das so macht, wenn man keine Ahnung hat, halt im Vorlesungsverzeichnis geguckt, was es für Fächer gibt und was mich davon interessieren würde. Und dann ist es aus irgendeinem Grund, weil ich Japan spannender fand, zu dem Zeitpunkt damals als China, ist es halt nicht Sinologie, sondern Japanologie geworden.
Was hättest du denn noch werden können, außer Sinologie und Japanologie?
Ich hatte überlegt, Informatik zu studieren.
Wow, also ist ja auch dein Talent für Sprachen gefragt.
Ja, es sind Sprachen und gerade mit dem Latein hat es relativ viel gemein, weil es halt auch so ein Basteln und Zusammenrechnen ist am Ende und halt dieses Suchen nach dem einen Fehler am Ende, wo du irgendwas in der Syntax falsch formuliert hast. Nee, definitiv. Und da hat dann aber mein damaliger Freund gesagt, dass er nicht glaubt, dass ich das, dass das was für mich ist.
Er möchte nicht mit einer Informatikerin zusammen
sein. Der fand es ganz gut, dass ich Kunstgeschichte gemacht habe. Das war so, er war selber Informatiker, das kommt noch dazu. Und der meinte,
er hatte Angst, er hat seine Fälle davon schwimmen sehen.
Ja, ich glaube, so würde er das jetzt heute nicht mehr formulieren. Ja. Aber irgendwie war er der Meinung, dass das nichts für mich ist. Ich bin immer noch der Überzeugung, dass ich das hingekriegt hätte. Aber so ist es nicht gekommen. Es ist Japanologie geworden. Und dort habe ich dann eben meinen damaligen Co-Blogger Benjamin kennengelernt. Wir hingen halt einfach total viel miteinander ab. Und beides, Kunstgeschichte sowie Japanologie, sind natürlich totale Elfenbeinfächer. Ja. Also für Japanologie musste ich auch noch 1 Jahr bevor dem eigentlichen Beginn des Studiums die Sprache lernen. Oh, 1 Jahr lang. Okay. So richtig schulmäßig jeden Tag hatten wir da Kurse mit Prüfung jede Woche.
Wie hat sich das mit deinem Sprachentalent?
Ja, ich habe gelernt, dass ein Talent für eine romanische Sprache nichts mit einem Talent für eine. Und vor allen Dingen, was ich komplett unterschätzt habe, ist, dass dort natürlich die richtigen Anime-Fans sitzen, die
das hätte ich mir irgendwie auch gedacht, ja, genau.
Seit sie 11 oder 12 sind, mit Mangas und mit Animes sich umgeben und einen wahnsinnigen Wissensvorsprung haben. Ja. Und dann kam auch noch dazu, weiß nicht, wie spannend das jetzt alles ist, aber damals in diesem Sprachkurs hatten wir eine Woche Kurs, die erste Woche, und am Ende hatten wir eine Prüfung und dann wurden wir aufgeteilt in Gruppe A und Gruppe B oder Gruppe 1 und Gruppe 2, die guten und die schlechten.
Na klar,
ich war in der schlechten Gruppe. Man musste beide Alphabete können. Mhm. Also das Japanische besteht aus 2 Alphabeten plus diese Schriftzeichen. Mhm. Und man musste solche Fragen beantworten wie heißt der japanische Kaiser? Und ich war so, ich dachte, das lernen wir hier. Ja, und dann war ich sofort in der schlechten Gruppe. Habe auch das erste Semester von diesem Sprachkurs komplett versemmelt. Ja. Also bin durch zu viele wöchentliche Prüfungen durchgefallen, weil ich nicht hinterherkam mit dem Lernen. Und dann musste ich in den Semesterferien, diese Wintersemesterferien habe ich komplett in der Staatsbibliothek verbracht, weil ich eine Nachprüfung machen musste. Ja. Also es war ein unglaublicher Krampf.
Wie ist dein Japanisch heute? Meinst du, wenn du jetzt nach Japan oder nach Tokio fliegst oder so, kannst du dich da noch verständigen?
vielleicht besser als du. Aber das war, ja. Ich habe das nie besonders entwickelt. Also durch die Art, wie dieses Studium da organisiert war, hatte ich auch, ich war nicht die beste Studentin da.
War ja auch nicht dein Hauptfach.
Es war mein zweites Hauptfach. Ah, ja, okay. Also es war Kunstgeschichte war das erste und dann das zweite und ich bin überall durchgekommen. Ich habe auch die Magisterprüfung dann ja bestanden, die Japanologie-Magisterprüfung irgendwann viel, viel später. Aber wobei mir meine Professorin dann in der Sprache, man musste dann auch wirklich noch Sprachprüfungen machen, schon auch gesagt hat, das ist jetzt nicht ihr Steckenpferd, das mit der Sprache. Ne? Ich so, also, ja.
Ja.
Ich sag mal ja.
Wie ist das eigentlich, wir kommen ja dann gleich auf die Gründung von Stil in Berlin, aber du hast es ja schon angedeutet, du kommst ja aus so einem 400-Seelen-Dorf.
Ja.
Du bist in Oschatz geboren, was
das,
auch schon
oh,
nur…
Vorsicht, Oschatz ist nicht das 400-Seelen-Dorf.
Nee, Oschatz
nicht, dass
hat,
hier
nee,
gleich
ich
weiß, Leserbriefe kommen.
Ist eine Kleinstadt mit so 13.000 Einwohnern ungefähr.
Mittlerweile, ja.
Genau.
Ja.
Und bist dann da in der Nähe in so einem Dorf aufgewachsen, wirklich so am Bauernhof, Classic irgendwie. Jetzt hast du gerade eben schon gesagt, da ist dieses Studieren nicht so geläufig irgendwie und auch nicht so üblich. Also fanden die das cool, dass du studieren gehst, oder war es eher so, ach guck mal, jetzt macht sie hier…
Für meine Mutter war das sehr wichtig, dass ich studieren gehe. Ah, ja. Sie durfte selber nicht studieren, also in diesem DDR-Zusammenhang hatte sie nicht den Zugang zu dieser höheren Bildung. Und deswegen war das für sie sehr, sehr wichtig immer, dass ich gut in der Schule war und dass ich Abitur mache. Und dann war es auch für sie ganz klar, dass ich direkt nach dem Studium mit 18 anfangen muss zu studieren. Mhm. Und also ich bin da aber halt wirklich komplett ohne Ahnung reingeschlittert. Also mein Abi war ganz gut, ich glaube 2.0 oder sowas, aber das hat auch schon damals nicht gereicht, um, weiß ich nicht, Medizin oder Jura oder irgend sowas zu studieren, auch wenn das überhaupt nicht mein Ding gewesen wäre. Und dann war es halt so ein absurdes Fach wie Kunstgeschichte, von dem ich halt auch nicht wusste, dass es eigentlich was ist, was halt sogenannte höhere Töchter gerne mal studieren. Ja. Und ein bisschen davon ausgegangen bin, dass die alle da so sind wie ich. Und Kunstgeschichte ist es eigentlich auch nur geworden, weil ich mal den Plan hatte, wirklich an die Kunstuni zu gehen. Ich hatte so ganz klassisch Kleinstadt, wir hatten so ein Stadtmuseum und da war so ein ganz alter Typ mit so langem grauen Bart, das war der Stadtmaler.
Ja.
Und der hat für die Jugendlichen in der Stadt so Kurse gegeben und ich war ewig in diesem Kurs drin und dann haben wir halt die Stadtmauer gemalt und Bäume, es gibt sowas. Und deswegen wollte ich eigentlich ganz gern Kunst studieren, ich wollte gern Fotografie studieren, sowas. Und das wäre mit 18, hätte das nicht funktioniert. Mich hätte keine Kunstuni angenommen, weil ich nichts konnte. Ich war dann aber auch in Leipzig da an der Kunstuni als Schülerin. Die hatten so Abendkurse und solche Sachen. Aber das hätte definitiv viel, viel länger gedauert. Also dann hätte ich erst irgendwie entweder eine Ausbildung machen müssen oder irgendwie, ja, in die Richtung halt. Und das war für meine Mutter damals keine Option.
Ja.
Und dann war so klar, du musst an die Uni direkt nach dem Abi. Und ich bin, als ich Abi gemacht habe, wirklich gerade erst 18 geworden.
Mhm.
Sächsisches Abi ist nach 12 Jahren. Mhm. Und war dann so ein bisschen so, okay, dann
hatte ich
mich beworben für Theaterwissenschaften, Kunstgeschichte und habe angefangen mit Kunstgeschichte und Germanistik. Und dann saß ich in den ersten Germanistikkursen und dann ging es um so mittelalterliche Dinger. Und
das war dann noch in Karlsruhe, glaube ich. Ne?
Ja, das war in Karlsruhe. Und dann habe ich gewechselt auf Medieninformatik, weil ich schon in der Schule Informatik hatte und da so Turbo Pascal und solche Sachen gelernt habe. Und dann da auch wirklich recht gut war, dann in diesem Medieninformatikfach. Ja. Weswegen ich darauf kam, Informatik dann als zweites Fach machen zu wollen. Ja, aber es war alles so total, es hatte jetzt nicht viel Ziel oder Planung, die da dahinter stand. Das war wirklich eher so, man muss halt an der Uni sein. Und dazu kam, dass es in Karlsruhe damals alles schon Bachelor war. Das waren die ersten Bachelor-Studiengänge. Ja. Das heißt, ich wäre eigentlich mit 21 fertig gewesen.
Ja.
Und dann war ich so, das kann es jetzt aber nicht gewesen sein. Also das war jetzt ja nicht Studium, oder? Mit 21, was soll ich denn dann mit 21? Und dann gab es auch sehr, sehr wenig Masterangebote nur. Und deswegen bin ich dann auch nach Berlin und habe dort dann eben in den etwas mehr laissez-faire organisierten Magisterstudiengang gewechselt und habe es dann noch mehrere Jahre hingezogen mit dem Studienabschluss.
Aber dann hast du dich ja gut so an Großstadt gewöhnt über so verschiedene Stationen.
Ja, und jetzt gewöhne ich mich gerade wieder ab.
Ans Land, jetzt gewöhne ich mich wieder ans Land.
Jetzt ist gerade wieder so nach, nächstes Jahr habe ich mein Berlin 20-Jähriges.
Ja.
Jetzt reicht es langsam, habe ich
so das
Gefühl.
Das kann ich verstehen.
Ja.
Ähnlich geht es mir auch.
Jetzt geht es wieder zurück.
Hattest du jemals Also klar, jetzt, es war so ein bisschen aus der Not geboren. Gab es trotzdem mal irgendeinen Moment, wo du gedacht hast, was du mit einem Kunstgeschichtestudium anfängst? Also so, keine Ahnung, Galeristin werden zum Beispiel?
Ja, durchaus. Also ich hatte schon so das Gefühl, ich bin nicht jemand, der so plant, oder ich bin nicht in das Kunstgeschichtsstudium reingegangen und habe gedacht, irgendwann werde ich Museumsdirektorin. Und das klingt jetzt so, na, natürlich nicht, aber super viele Leute fangen natürlich dieses Studium an und wissen schon sehr genau, was sie interessiert, beziehungsweise stellt sich das dann so im Laufe der Zeit raus. Und ich wusste aber auch gar nicht, was so die finanziellen Verhältnisse sein müssten, um diese ganzen Karrierewege zu beschreiten. Und als ich dann so verstanden habe, okay, also da ist jetzt unbezahltes Praktikum, wäre schon ganz gut. Und Volontariat, na, da kriegst du so 200 € im Monat. Und dann war mir relativ schnell klar, oder so, zumindest so unterbewusst klar, dass das richtig schwierig wird für mich. Ja. Ich habe dann so die ersten Praktika gemacht. Ich war das erste Mal in Berlin für ein Praktikum bei Texte zur Kunst, bei dieser sehr akademischen, intellektuellen Kunstzeitschrift, war völlig überfordert. Die wussten auch nicht, was sie mit mir machen sollen. Ich war, glaube ich, 19 oder so und hatte wirklich von nichts irgendeine Ahnung. Und da hatte ich aber so das erste Mal, habe ich dann so gesehen, okay, wer kauft denn eigentlich diese Kunst? Also wo geht das denn eigentlich hin? Und mir sind einfach komplett die Fälle weggeschwommen, weil ich überhaupt nicht Ich wusste nicht, wie man mit diesen Leuten umgeht. Und das war mir einfach vorher nicht bewusst, wie viel andere Soft Skills du brauchst in dieser Welt, die ich halt alle nicht hatte. Und es ist nicht so, dass ich Stil in Berlin angefangen habe, weil ich dachte, okay, das mit der Kunstgeschichte, das wird nichts. Aber es war definitiv so der Schritt in Richtung, ich will jetzt was für mich selber machen. Ich will jetzt was machen, wo ich nur von mir abhänge und nicht irgendwie mich da so durchwursteln muss.
Das war auch so dann so eine Art Ausgleich im weitesten Sinne
gedacht. Absolut. Ja, also ich meine, wenn man eine Geisteswissenschaft studiert, ist alle Arbeit, die man macht, für sich selber oder in der Hoffnung, dass es irgendeiner von den ProfessorInnen liest. Ja. Also man sitzt stundenlang an Texten, an Recherchen für Referate, für Hausarbeiten, die ja wirklich dann, die interessieren ja keinen. Also das macht man nur für sich selber, für seine eigene interne, innerliche Bildung quasi. Und das ist einfach auch dann so ein bisschen langweilig, ist das falsche Wort, weil ich es immer noch was finde, was interessant ist. Aber
mühsam ist es auf jeden Fall.
Ja, es hat mir einfach nicht ausgereicht. Ja. Und dann war so diese Idee des, okay, pass auf, wir machen das jetzt und dann stellen wir das online, dann gucken wir mal, was passiert, war einfach viel aufregender. Mhm. Und so aus der Situation kam das.
Aber war denn Mode für dich schon ein großes Thema zu dem Zeitpunkt?
Ich sag mal so, ich bin vielseitig interessiert. Ja. Und es ist nicht nur Mode. Und es war auch damals nicht nur Mode, sondern es waren super viele unterschiedliche Sachen, die mich immer interessiert haben. Und eins davon ist das halt. Und
ja, aber du hast ja schon durch diese Fotografie, die auf diesem Blog stattgefunden hat, sehr zu so einer Stilbildung beigetragen. Also das.
Ja, es war für mich einfach auch dieser krasse Kontrast zu Karlsruhe, nach Berlin zu kommen und einfach zu sehen, okay, die Leute benutzen hier Kleidung, um sich auszudrücken und ziehen halt nicht nur so eine Allwetterjacke an, wenn im Herbst. Und das war das, was mich, glaube ich, so beeindruckt hat. Wobei, wenn man sich jetzt diese alten Fotos anschaut, ist das halt, also das hat sich so krass verändert, was damals aufgefallen ist versus was halt jetzt auffällt. Das ist wirklich.
Habe ich auch gedacht. Ich habe auch nochmal reingeguckt und habe gedacht, okay, wow, könnte fast meine Mutter tragen.
Die hat einen langen Mantel an, der so ein bisschen orange-braun ist. Krass. Also das war aber damals. Ich weiß nicht, ob es nur meine Perspektive war oder ob es schon auch was mit dieser Veränderung, dieser krassen Veränderung, die Berlin ja auch gerade in diesen 2006, also Mitte der Nullerjahre mitgemacht hat, es ist auch nicht so, dass wir uns irgendwo hingestellt haben und dann 500 Bilder gemacht haben von Leuten, sondern wir haben wirklich viel gewartet und viel ausgewählt. Da ist schon richtig viel Zeit reingegangen, diese Leute zu finden, auch wenn es heute so aussieht, als hätten wir so irgendjemanden fotografiert.
Also ich war so hauptsächlich in Mitte unterwegs und so, ne? Weil da auch die meisten Paradiesvögel rumlaufen quasi.
Ja, das muss man schon sagen, dass damals Münzstraße war halt der Spot, der komplett anders war als jetzt, also viel runtergerockter natürlich mit viel mehr Leerstand. Aber ja, das war schon, wir haben uns auch an andere Orte gestellt und wir haben auch natürlich so spontane Fotos gemacht, also wenn wir einfach irgendwo unterwegs waren und jemanden getroffen haben, aber Das war nicht so effizient, sag ich mal. Das war schon Mitte, ja.
Ich glaube, wenn man es heute machen würde, würde man wahrscheinlich echt irgendwie in der Köln abhängen oder so.
Es kommt drauf an, was man sehen will, ne? Jetzt, es ist definitiv, gibt es mehr Orte, an die man sich jetzt stellen kann, ja. Definitiv.
Ich habe das ja damals auch wahrgenommen und diese Beobachtung teile ich auf jeden Fall, dass das damals, wenn man sich das angeguckt hat, war das High Fashion und es war auch immer so, dass man gedacht hat, so, wow, was die kombinieren und was die da anhaben und das ist so Berlin, das gibt's doch gar nicht, das ist super innovativ und wie gesagt, wenn man es sich heute anguckt, denkt man so, okay, diese Kollektion haben wir jetzt auch bei Uniqlo oder sonst wo irgendwie schon gesehen, das ist wirklich sehr, sehr faszinierend. Mhm. Aber das ist natürlich das Wesen von Mode, schnell dated zu sein irgendwie.
Naja, ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass damals, dass so das losging mit diesem krassen internationalen Berlin-Tourismus. Mhm. Gab es damals schon Online-Shops? Ja, Amazon gab es. Aber jetzt so Modeshops, das war alles so in den Anfängen und Social Media. Ich meine, den ersten Social Media-Account, den Stil in Berlin hatte, war MySpace. Ja. Und jetzt hast du natürlich ganz andere Zugriffe. Ich meine, damals gab es nur H&M. Jetzt gibt es H&M, Arket and Other Stories, Weekday, Bonti. Also das ist eine Firma. Also das hat schon auch was damit zu tun, dass die Sachen jetzt viel mehr erreichbarer sind. Also dass du dich ganz anders anziehen kannst, einfach nur, weil du alles online bestellen kannst und natürlich auch viel mehr siehst. Ich meine, wir waren damals, als wir angefangen haben, weltweit einer von 5 Streetstyle-Blogs. Ja. Kann man sich nicht mehr vorstellen heute, wie das damals war.
War man auch so irgendwie vernetzt untereinander? Hat man sich mal so getroffen auf Modenschauen oder so?
Weil Bloggen damals extrem uncool war, wie du dich ja vielleicht erinnerst. Ja. Zumindest in meinen
Kreisen.
Und sehr
vernetzt, aber gleichzeitig. Ja.
Hat man sich mit anderen Bloggenden vernetzt, weil alle Freunde es angeguckt, also alle anderen Freunde, die nicht gebloggt haben, es einfach angeguckt haben, als wärst du halt der Obernerd. Also ich habe das auch am Anfang gar nicht vielen von meinen Freunden erzählt. Ja. Und dann irgendwann so nach einem halben Jahr, nachdem wir dann die ersten internationalen Features hatten, weil wir waren viel schneller in der Presse außerhalb von Deutschland als innerhalb. Und dann dachte ich, Mensch, jetzt haben wir mal so 100 Besucher am Tag, 140. Jetzt kann ich das auch mal so an meine Freunde rausschicken, weil es hat ja jetzt den Stempel. Dann haben die mich angeguckt, wie so, ach so, du machst da was im Internet. So. Das war extrem uncool. Deswegen ging das eher relativ schnell, dass man sich mit so anderen Bloggenden vernetzt hat. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst.
Ich kenne das auch. Das gab ja dann, ich meine, wie gesagt, bei Streetstyle war ja da die Auswahl nicht so groß bei dir. Ich habe ja eher so persönliche Texte gebloggt und so. Da gab es natürlich eine riesen Gruppe an Blogs und Bloggenden und so. Es gab ja so richtige Vernetzungsmechanismen. Es gab ja immer die berüchtigte Blog-Roll, auf der man andere Blogs
ganz
verlinkt
wichtig,
hat und so. Ja, das war sehr wichtig. Und
dass die auch immer geupdatet wird. Dass die nicht immer gleich bleibt.
So ein bisschen wie die Freundesliste bei MySpace damals. Es war auch sehr wichtig, die genau anzuordnen, wo man welche Freunde dann in diesem Raster hat und so. Crazy. Mhm. Kann man sich gar nicht vorstellen, womit wir Nachmittage verbracht haben.
Nachmittag? Tage?
Ja, absolut.
Auch
so den richtigen Song für die MySpace-Seite wählen und so, das war crazy.
Ja, oder dann warten, bis endlich Björn vom Picknick seine schlechten Digitalfotos von der Samstags-Club, von der Engstern-Party online stellt und zu gucken, ob man da drauf ist oder nicht. ja, das... Ja, der Opa erzählt vom Krieg, ist das so ein bisschen so. Also ich muss schon sagen, ich kann mich dem auch nicht erwehren, jüngeren Bekannten, die auch eher erst so 5 bis 10 Jahre in Berlin sind, davon zu erzählen, dass wir früher in der Dorotheenstraße in Mitte ausgegangen sind. Und dann deren Gesicht zu sehen, wenn die sich vorstellen, dass in Mitte Clubs sind. Ja. So, also, aber das ist ja auch so ein Berlin-Kennzeichen, dass man eigentlich immer zu spät ist und eigentlich die guten Phasen eigentlich immer verpasst. Aber ich habe ja auch die späten 90er, Anfang 2000 habe ich ja auch verpasst. Also ich hatte nie eine 150 Quadratmeter Prenzlauer Berg Altbauwohnung für 300 Mark mit Schaukel im Wohnzimmer. Ist leider auch an mir vorbeigegangen.
Oder, du warst bestimmt nie im Eimer.
Kenne ich nur aus Geschichten.
Ja, das ist
das Berliner Schicksal. Man ist immer zu spät.
Das glaube ich bei allen, sagen wir mal, hippen Großstädten so, dass man immer, weil wenn man jetzt durch New York geht oder so, ist ja auch so ein ähnliches, kriegt man das irgendwie auch irgendwie gesagt. Früher gab es die guten Clubs noch in der Stadt. Das stimmt tatsächlich, das ist faszinierend. Aber du hast auch mal für MySpace irgendwie kurz gearbeitet oder so?
Ja, ich habe sogar für MySpace gearbeitet, 2009. ich habe ja schon für jenste Sachen irgendwie auch gearbeitet. Und das war aber in der Tat einer meiner letzten Studiennebenjobs. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich angestellt, doch man muss, ich werde wahrscheinlich schon angestellt gewesen sein, den ich aber dann verloren habe, als MySpace Mitte 2009 so ziemlich sich zusammengefaltet hat und wahnsinnig viele Leute entlassen hat und natürlich die, ich glaube, ich war Freelancer, ich weiß es nicht mehr, war ich einfach eine der Ersten, die gehen durfte und habe zur gleichen Zeit auch bei Unlike gearbeitet.
Unlike?
Das kennt auch kein Mensch mehr. Das war so ein City-Guide-Format, was so ein bisschen aus, also es ist wirklich nur so alte Kamellen hier. ich weiß nicht, ob du dich an Places erinnerst.
War das nicht der Vorgänger von Foursquare?
Ja, genau.
Oh Gott. Foursquare gibt es, glaube ich, auch nicht mehr. Oder gibt es das noch?
Das ist eine gute Frage. Flickr zum Beispiel gibt es noch. Das war damals auch total angesagt.
Das wird dann aber irgendwann gekauft und dann wollte da keiner mehr.
Es ist wirklich so krass, wenn man das mal so, wenn man sich dann mal so überlegt, durch welche Social Medias man so durchgegangen ist.
Ja, aber das ist ja, ich meine, wir sind ja ungefähr eine Generation. Du bist ein bisschen jünger als ich, aber ich glaube, du bist 82.
Ja.
Du bist 82, glaube ich, geboren. Ne?
Ja.
Ich bin 76 geboren. Also wir sind nah beieinander.
Na du, ich zähle in manchen Definitionen durchaus als früher Millennial. Das lasse ich mir nicht nehmen, den Millennial-Tag.
Also worauf ich hinaus wollte, ist, wir sind ja quasi die letzte und im Grunde genommen auch einzige Generation, die diesen kompletten Medienwandel bewusst miterlebt hat.
Ja,
also so
auf jeden Fall.
Unsere Elterngeneration ist dann irgendwann zu alt gewesen, die interessiert das heute nicht mehr, die Jungen kennen das von früher nicht mehr. Wir sind die Einzigen, die quasi von höchstens ein C64 zu Hause haben, wenn überhaupt, bis jetzt.
Drei Schwarz-Weiß-Programme.
Genau.
Hin zu Streaming.
Genau.
Ja, auf jeden Fall.
Deswegen finde ich es immer okay, wenn wir dann auch also mit so einer archäologischen Lust.
Archäologische Analyse.
Ja, genau.
Ja, es ist auch faszinierend. Also ich versuche aber schon jetzt nicht halt so ein komplett nostalgischen
oder
so rückwärts
gegangen. Nein, natürlich nicht.
Wie viel manche auch haben, also die ja auch dann neue Social Medias irgendwie erstmal so abkanzeln. Das ist nur so für die jungen Leute. Das macht man nicht
mehr. Aber da hat man ja dann das Gefühl, wenn man so wäre, dass man dann, also das ist ja so ein super safes Zeichen von Altwerden, wenn man sagt, das ist doch nur noch was für die jungen Leute.
Ja,
und
davor will man sich ja. Das ist mir zu kompliziert. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht ist das auch einfach mein Craving danach, jung zu bleiben. Ich habe auf jeden neuen Social Media anzumelden.
Ja, bei mir auch. Ich habe jetzt auch so einen BeReal-Account.
Natürlich.
Ja. Ich benutze es auch immer, Machst du immer pünktlich oder machst du oft
Late?
Nee,
ich mache ein Late.
Ah, ja.
Weil ich es oft einfach nicht sehe.
Ist natürlich ein Makel, ne? Wenn da Late steht an dem
Ist das so? Weil das Ding ist, ich habe mal, es ist jetzt auch eine Ausrede, ne, zu sagen, ich habe es immer lautlos. Ich höre es einfach meistens nicht, wenn die kommt, bin auch zu eitel dann in dem Moment, das zu machen. Weil ehrlich gesagt, jetzt wäre einfach 90% ich auf der Couch mit dem Hund daneben.
Ist bei mir mittlerweile auch.
Das ist einfach so ein bisschen so, aber Be Real ist zum Beispiel was ich sehe es noch nicht.
Ja.
Das ist jetzt so, weil ich habe das Gefühl, es ist eine von diesen Kopfgeburten.
Da habe ich auch zuerst gedacht, aber ich habe jetzt gehört, es ist schon 10 Millionen wert.
Ja gut, aber was heißt das?
Und vor allem Insta hat es schon als Filter, so ein Filter, wo du beide Kameras gleichzeitig anhast.
Und TikTok hat es jetzt schon kopiert und hat jetzt quasi auch so eine Funktion.
Also ist ja schon, ich finde es, glaube ich, deswegen interessant, weil man plötzlich gemerkt hat, das hat auch Maria, meine Frau, so gesagt, dass man plötzlich gemerkt hat, es gibt doch noch eine neue Idee. Also man denkt ja immer, okay, jetzt haben wir es. Was soll jetzt noch kommen?
Haben wir auch bei Instagram gedacht.
Genau.
Ja. Naja, ich glaube, es geht halt auch zusammen mit diesem Bedürfnis nach mehr Realität, was ja eigentlich was ist, was finde ich, was TikTok ja auch so ein bisschen gepusht hat. Dieses, nicht mehr diese Hochglanzwelt, die Instagram so fokussiert hat über so lange Zeit, sondern wirklich hin zu, ich bin komplett ungeschminkt, ungestylt und was auch immer.
Man macht so Real Talk und so.
Real Talk, genau. Oder diese Authentizität, die mit diesem ungestylten Image verbunden wird, das ist jetzt aus der kunsthistorischen Perspektive natürlich auch total interessant, wie diese Bilder funktionieren. Also, dass man jemanden, der ungeschminkt und mit diesem Winkel von unten, wenn man sich so von unten ins Doppelkinn filmt, dass dem mehr Authentizität zugesprochen wird, als jemand, der sich jetzt halt die Haare gekämmt hat.
Oder den Filter benutzt.
Oder einen Filter benutzt. Naja. Das ist schon interessant, wie das funktioniert, wie da diese Mechanismen gehen. Und wem glaubt man jetzt, wem glaubt man nicht? Ja.
Glaubst du aus kunsthistorischer Perspektive, dass in 100 Jahren, wenn andere Leute vom Dorf Kunstgeschichte studieren, weil sie irgendwie da reinrutschen, dass sie dann so
meine BeReals anschauen.
Ja, das auch. Aber das ist, die sind ja immer weg. Die sind ja immer weg. Das finde ich ganz geil, dass man dann diesen Kalender hat, wo man so die Bilder so durch.
Aber, wie oft man auf der Couch saß. Ja.
Ich war gerade im Urlaub, wir waren irgendwie 2 Wochen im Urlaub und haben dann natürlich auch mal BeReal benutzt. Und der BeReal-Zeitpunkt war immer nur, wenn wir gerade irgendwie
auf der Couch saßen.
Ja, irgendwie im Hotel waren oder irgendwie gerade gar nichts passiert. Aber wir haben super viel gemacht, aber auf diesem BeReal sah es aus, als würden wir nur.
Wie real ist das dann?
Ja, ja, das stimmt. Das ist die Frage. Glaubst du, dass das kunsthistorisch dann so eingeordnet wird in so Phasen und Perioden, dass man sagt, die Instagram-Periode oder irgendwie so, das ist ja auch eine Art digitaler Kunstbegriff, der da irgendwie mit rein.
Aus der kunsthistorischen Perspektive ist natürlich interessant, dass diese Flut an Bildern ist natürlich was vorher nicht da war. Ja. Also die Menge an Bildern per se ist ja über die Jahrhunderte, Jahrtausende immer weiter angewachsen und ist jetzt in einer Zahl vorhanden, die überhaupt nicht mehr greifbar ist.
Ja.
Natürlich kann man, gerade wenn man sich mit so mittelalterlichen oder Renaissance-Bildern, findet man immer mal noch irgendwo ein Bild, was man vorher noch nicht gesehen hat, aber die Anzahl ist so viel limitierter.
Ja.
Und wie man mit dieser Menge umgeht, ist natürlich schon interessant. Ist natürlich schon, und zusätzlich da halt das bewegte Bild, das digitale Bild, also was ist überhaupt ein Bild, und bin froh, dass ich das jetzt studiert habe und nicht in 100 Jahren.
Ist auch so interessant, wie Instagram mittlerweile zu so einem im weitesten Sinne Verkaufstool oder Online-Galerie für Künstler, also wie wichtig das für KünstlerInnen ist, auf Instagram stattzufinden.
Ja, auch wie sie da performen. Wild. Entweder so Anti-Insta-mäßig oder so ganz mit Insta. Ja, es ist schon sehr, sehr interessant, vor allem wenn man halt irgendwie auch noch selber teilnimmt und nicht nur so von außen drauf guckt. Es ist, glaube ich, einfacher, wenn man nur von draußen drauf guckt. Aber auf der anderen Seite versteht man es dann auch nicht. Ja, grundsätzlich halt dieses, dass sich das alles auch immer ändert. Also ich meine, Stil in Berlin hatte mal 130 oder hat immer noch 120.000 Follower auf Facebook. Das interessiert nur keinen Menschen mehr. Also also ich selber benutze Facebook für Gruppen halt noch und es gibt durchaus noch Leute, die den Messenger benutzen, auch wenn es sehr unconvenient ist mittlerweile. Aber ja, also da waren Leute früher von beeindruckt, wenn da eben 120.000 Follower draufstehen. Ja. Das ist jetzt so, als würde ich sagen, weiß ich nicht, ja, meine Oma liked auch jeden TikTok-Post. Das ist so völlig irrelevant. Und wie das halt sich so, ja, wie das sich so verändert und wie das von einem so aufs andere geht und die Gleichzeitigkeit und ja.
Ich finde es auch so lustig, wie man sozusagen User oder wie man Plattformen mit Usern mittlerweile verbindet. Also wenn du noch vor 10 Jahren gesagt hast, ich habe 120.000 Follower auf Facebook, dann hat man gedacht, wow, du kannst irgendwie die komplett öffentliche Meinung bestimmen, du kannst Trends setzen, so young people folgen dir und so. Wenn du heute sagst, ich habe 120.000 Follower auf Facebook, denken die Leute irgendwie, du hast da einen Haufen Verschwörungstheoretiker und Leute, die irgendwie Trump-Fans sind und so.
Und sich darüber beschweren, warum ich das auf Englisch schreibe.
Ja, genau, ja, genau.
Ja, ja, das ist auch. Naja, das Ding ist, warum es irrelevant ist, ist natürlich, dass die 120.000 immer noch die gleichen sind. Die benutzen halt nur ihre Facebook-Accounts nicht mehr und sehen deswegen das nicht mehr. Ich hoffe, dass nicht so viele Verschwörungstheoretiker dabei sind.
Ja, man verbindet das dann so damit, wenn man das
ja,
so.
Ja, das stimmt. Deswegen sage ich das auch nicht oft öffentlich.
Bei Instagram zum Beispiel ist ja mittlerweile, ich habe das Gefühl, dass Instagram auch eher ältere Leute Medium mittlerweile schon geworden ist. Also so die Generation meiner Tochter, die ist jetzt 21, für die ist das nicht
mehr. Was macht die denn? Auf welchen?
Die ist TikTok viel. Für die ist TikTok sehr interessant. Die ist auch auf BeReal, findet sie auch gut. Ja, ist auch ein bisschen auf Instagram, aber ich war auch mal mehr, glaube ich. Aber für sie ist, glaube ich, TikTok im Moment, um sich zu unterhalten und so, das Medium der Wahl. Irgendwie.
Macht sie noch Snapchat?
Nee, gar nicht. Da war sie aber, glaube ich, nie so richtig drin.
Ja, weil das ist ja eher mittlerweile eher für so Kommunikation unter Freunden. Ja, ich finde TikTok ja, ich mag ja TikTok sehr gerne.
Ja.
Vor allen Dingen, weil es halt im Gegensatz zu Instagram für mich eigentlich so ziemlich generationenübergreifend funktioniert. Ja. Viel mehr als Instagram. Man hat ja einfach wahnsinnig viele alte Leute auch auf TikTok, die selber Accounts haben, die selber Inhalte rausschießen und so. Das finde ich schon, da funktioniert TikTok anders, wobei man sagen muss, um TikTok richtig zu benutzen, muss man halt erstmal durch diese sehr dicke, sehr langweilige Schicht an dünnen, hübschen, jungen Leuten, die diese Tänze machen bis zum Erbrechen. Da muss man halt durch, durch dieses Labyrinth muss den Algorithmus trainieren.
Wie so eine
und dann kommt man in diese Welt der alle möglichen Talks. Also
ja. Muss man sich wie so eine dicke Puddingschicht vorstellen, durch die man so durch.
Ja.
Da springt man so mit Anlauf rein und dann
die Lichter am Ende des Tunnels muss man da finden. Wobei es auch besser funktioniert, dass wenn man dann von außen kommt und irgendwoher die guten TikTok-Accounts findet und die sich dann innen tickt und so weiter. Also ja, aber dann funktioniert's.
Also ich finde es auch ein faszinierendes Medium. Ich gucke da relativ viel, ich mache relativ wenig und ich denke immer so, ich würde gern mehr machen, aber ich sehe mich nicht so richtig imstande, es gibt so einen gewissen Stil auf TikTok, den ich irgendwie nicht so richtig hinkriege. Ich weiß immer nie genau, was mir da fehlt, aber die Art zu erzählen, zu schneiden, zu zoomen, da komme ich noch nicht so richtig rein.
Ja, das stimmt. Das ist ja auch eigentlich das Interessante an Social Media, dass man immer denkt, es ist alles gleich, es geht alles nur um Show-off und zeigen, wie toll man ist, aber doch dann eigentlich jedes halt anders funktioniert. Ja, also bei jedem gibt es so den anderen Weg hin zu, in Anführungszeichen, Erfolg. Es ist halt die Frage, was du von TikTok willst. Ne? Wenn du bei TikTok auch wirklich ein großes Publikum haben willst und auch wirklich, dann musst du dich schon dem so ein bisschen anpassen. Aber auf der anderen Seite könntest du ja auch darauf machen, was du willst.
Gibt es Sachen auf TikTok, die du deiner Meinung nach absolut bescheuert sind, aber deren Faszinosum du erliegst? Wenn ich auf TikTok so scrolle, es gibt so ein paar Sachen, wo ich wirklich hängen bleibe, die so dämlich sind, aber wo ich kann dann nicht weiter. Es gibt zum Beispiel es gibt einen Typen, den habe ich jetzt länger nicht mehr gesehen, aber der geht jeden Tag live und der stapelt Schraubenmuttern. Stapelt der hochkant. Mhm. Und zwar immer, der nimmt die immer mit einem Bleistift und legt dann die nächste ab auf die nächste. Und der zögert das aber immer raus wie so diese Finalverkündung bei DSDS irgendwie, wo man so denkt, meine Güte. Und er macht, als wäre es die spannendste und schwierigste Aufgabe der Welt. Es ist null schwierig. Also wenn du es siehst, denkst du, ja, dat, jetzt leg sie ab, mein Gott, nochmal.
Du kannst nicht weiter
scrollen. Ich kann aber nicht weiter scrollen, es ärgert mich, aber es fasziniert mich auch, dass der das auch jeden Tag macht, fasziniert. Weil das machen die ja dann die kriegen ja dann so Perks, also die Leute können denen irgendwelche
man kriegt auch Geld
Buttons
dann, irgendwann.
Und das kann man irgendwann in Geld umwandeln.
Ja, dieser Faszination, dem bin ich aber auch noch nicht begegnet. Ja. Also für mich, ich habe eine relativ geringe Aufmerksamkeitsspanne, also sowas wäre da nicht meins. Aber ich schaue zum Beispiel durchaus vollständig so Videos, wie Menschen sich die Haare machen. Sich so Flechtfrisuren machen und das dauert dann ewig und dann muss das gewaschen werden und es dauert ewig und man weiß schon, sie sagen am Anfang, oh, ich muss um 2 zu meinem Job und dann merkst du, es wird sowieso nichts, dann sind sie den ganzen Tag. Also wo ich dann auch am Ende denke, was habe ich jetzt davon, nee, das denke ich eigentlich nicht, was habe ich davon mitgenommen?
Ist ja auch beruhigend, hast du was Beruhigendes?
Ja, vielleicht.
So, so ein Zen-Garten auf dem Kopf im Grunde genommen.
Aber es gibt schon auch viele Sachen, die man einfach dann weg.
Stil in Berlin ist ja dann wirklich sehr, sehr groß geworden, sehr explodiert, sehr wichtig und eine wichtige Stimme geworden. Und eben auch, wie gesagt, du wurdest ja dann, warst dann gern gesehener Gast auf Modenschauen, hast dann auch irgendwie, hast dich dann auch modejournalistisch sozusagen betätigt in verschiedenen Zeitungen und so. Was war, glaubst du, der Moment, in dem Stil in Berlin am größten war oder als es am wenigsten, oder gab es einen Moment, wo es am wenigsten mit dir zu tun hatte?
Ich glaube, das war so 2010, 11, sowas, wo dieses ganze Street-Style-Ding auch wahnsinnig populär war und wo ich aber gemerkt habe, mich interessiert das eigentlich gar nicht mehr so, weil es auch was wurde, was hauptsächlich bei Modenschauen stattgefunden hat. Also gerade auch international ging es dann nicht so darum, irgendwo in der Stadt rumzustehen und Leute zu fotografieren, sondern halt bei einer Modenschau.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Irgendwann wurden auch einfach die Leute fotografiert, die vor einer Modenschau rumstanden und gerade angekommen
sind.
Genau,
und halt auch oft so dann Models und andere Blogger und so weiter. Und ich muss auch sagen, dass eigentlich von meiner Persönlichkeit mir dieses Streetstyle-Fotografieren auch überhaupt nicht liegt, weil ich eigentlich nicht, ich kann extrovertiert sein, bin aber vom Grundsätzlichen her eher introvertiert und das gibt mir jetzt keine Energie, auf einer Straße rumzustehen und wildfremde Leute anzuquatschen und sie das ist mir,
gut ausgewählt, möchte ich an dieser Stelle sagen.
Naja, man lernt sich ja auch selber erstmal kennen. Deswegen auch ist es halt einfach so ein bisschen schwieriger geworden zu dem Zeitpunkt. Also einerseits, dass das so wahnsinnig groß war und wir hatten ja dann auch Anfragen von Brands, die wollten dann, dass wir so Werbeposter, die hängen dann irgendwo in der Stadt und wir würden dann die Leute immer davor fotografieren, dass dann quasi wie zufällig ein Poster dahinter hängt. Oder halt, was hatten, ja, es war einfach so groß, 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 groß. Ja. Und die waren dann auch erfolgreicher, die halt viel mehr noch so Models fotografiert haben und so Modejournalisten und ach, das war dann alles so ein bisschen. Und da zu dem Zeitpunkt habe ich dann gemerkt, ich möchte es eigentlich nicht mehr machen, es interessiert mich nicht mehr so sehr. Aber auf der anderen Seite war das der Zeitpunkt, wo wir in Anführungszeichen endlich mal Geld damit gemacht haben und auch wirklich erfolgreich damit waren. Wir haben die Fotos an Zeitschriften verkauft und hatten eben auch Einladungen von Marken und zu Reisen und lauter so, und haben auch die Akkreditierung bekommen und so weiter. Und das war ein bisschen, natürlich ein bisschen ungünstig, dass ich dann eigentlich nicht mehr das so richtig machen wollte. Und dann habe ich irgendwann mal gedacht, das Schöne daran, einen Blog zu haben oder diese eigene Website, was ja zu dem Zeitpunkt zu haben schon, ist ja, dass du eigentlich selber entscheiden kannst, was du damit machen willst. Mhm. Und halt nicht, ich habe eben keine Chefredaktion und keine Sales-Leute, die zu mir sagen, ja, aber das buchen die Leute halt gerne oder ja, deswegen verkaufen wir das. Und dann habe ich das halt umgedreht. Und dann habe ich gesagt, ich mache das jetzt, möchte das eigentlich nicht mehr machen. Und da war dann eben auch das Ende von meinem Studium da. Das heißt, ich musste, um auch diese Magisterarbeit und diese ganzen Prüfungen zu machen, musste ich mich zwangsläufig auch zurückziehen aus diesem ganzen Stil in Berlin-Ding so ein bisschen. Und dann habe ich das Thema geändert. Habe was anderes gemacht, was nicht wirtschaftlich oder so, war es businessstrategisch, war es nicht die Hammeridee, aber für mich war es halt eine gute Idee. Also, weil sonst hätte ich es einfach komplett aufgehört. Und ich habe dann viel drüber nachgedacht, okay, wenn ich jetzt was anderes machen will, ich habe dann angefangen, Leute zu Hause zu fotografieren und dann habe ich das mit dem Essens- und den Restaurantthemen angefangen. Dachte ich, naja, dann mache ich jetzt einen neuen Blog dafür auf. Und dann dachte ich, warum sollst du einen neuen Blog dafür aufmachen? Ist doch deiner, also dann mach doch, was du willst da drauf. Ja. Und dann war es wirklich so ein ziemlich krasser U-Turn. Mir war auch bewusst, dass das dazu führen wird, dass Leute halt so sind, aber ich habe das dann trotzdem gemacht. Es war ja keine Option, das andere weiterzuführen für mich.
Klar. Ja, du hast ja auch mal in einem Interview gesagt, dass das einer der Gründe wäre, warum du so gerne noch dein eigenes Blog, deine eigene Seite hast, deine eigene Plattform, weil du nicht von irgendwelchen Algorithmen abhängig bist, ob die dich weiterhin zeigen mögen, sondern du einfach immer alles selbst unter Kontrolle hast, wie du es machen willst, wann du es machen willst und so.
Ja, das ist natürlich gerade, wenn ich habe halt diese Erfahrung, dass Social Media Networks auch einfach verschwinden und dann natürlich auch den Einfluss, den man sich da aufgebaut hat oder das Publikum, was man sich da auch mit verschwindet. Mhm. Also MySpace hat komplett zugemacht einfach für eine ganze Zeit. Facebook interessiert keinen mehr. Ja. Und dann weißt du natürlich, dass wenn du alles auf ein Social-Media-Pferd setzt, das ja einfach nicht nachhaltig ist.
Du gehst dann damit unter sozusagen.
Ja, genau. Und dann musst du wieder irgendwo anders komplett neu anfangen, wo andere Leute halt schon wieder einen krassen Vorsprung haben und so. Also es ist ja alles immer so ein Wettrennen dann. Ja. Und wenn du deine eigene Website, wobei das ist, jetzt erzähle ich das so, das ist natürlich jetzt auch schon wieder total anders, weil einfach kein Mensch mehr Webseiten anschaut.
Ja.
Also jetzt ist es quasi so gezwungen, dass man sich in diesem Social-Media-Feld bewegt.
Man nutzt ja das, also versucht irgendwie im Social-Media-Umfeld irgendwie zu funktionieren, um dann da aber auch wieder die Leute sozusagen auf die eigene Seite zu holen und da irgendwie auch mal so Artikel oder Text zu posten oder Links zu posten. Also ich meine, du machst jetzt natürlich auch viel Instagram zum Beispiel.
Mhm. Und TikTok.
Und TikTok. Entschuldigung.
Viel erfolgloser allerdings. Aber,
als Insta, ja. Ja, aber das denke ich mir auch, dass deine Klientel sozusagen scheint mir eher Insta-affin als TikTok-affin.
Mhm. Vielleicht.
Be Real könnte wieder ein Page-Turner sein.
Naja, mal sehen. Ja, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten gerade, weil natürlich funktionieren Webseiten noch. Also ich will jetzt nicht damit sagen, dass die Webseite ist vergangen, aber die Leute lesen Webseiten nicht mehr so, wie sie sie früher gelesen haben. Sondern sie konsumieren ihre Inhalte einfach über Social Media und dann wird auf die Webseite geschaut, um nochmal entweder tiefer zu gehen, aber auch selten.
Ja.
Da muss man schon sehr interessiert sein an einem Thema, um wirklich mal einen Link zu klicken. Ich meine, selbst mit Artikeln ist es so, dass die oft, wenn wir mal Twitter nehmen, dann wird halt ein kompletter Thread über den Artikel geschrieben, in der Hoffnung natürlich, dass irgendwann mal jemand, aber eigentlich auch eher, dass man sich zum Newsletter anmeldet.
Ja, Newsletter musst du machen, das ist eigentlich die neue Blogform.
Ja, ich habe ich habe Newsletter ja auch schon immer ewig gemacht und habe die auch mal aktiver und weniger aktiv gemacht. Finde ich auch, ich mag Newsletter und E-Mails total gerne, weil ich immer denke, jemand, der wirklich deine E-Mail aufmacht und sie liest, der will das wirklich.
Aber ich habe zum Beispiel auch viele Newsletter abonniert. Also es gibt einen, den ich sehr, sehr gerne lese, zwischen 2 und 4, so ein musikjournalistischer Newsletter. Da freue ich mich auch immer, wenn der kommt aber nur alle 2 Wochen. Aber den habe ich auch
nur.
Aber da habe ich dann auch steady gezahlt und so und finde es irgendwie super. Aber ich merke, dass ich ganz viele Newsletter abonniert habe, die ich dann, da klicke ich die Mail an, aber ich lese die nicht, sondern ich klicke sie nur an, damit die als gelesen in meinem Postfach ist.
Ja, ja, ja.
Und gucke aber nicht, also vielleicht von der Überschrift lasse ich mich mal verleiten, so, aber.
Ja, wobei man das ja auch sieht. Man sieht ja, wo die Leute, ob sie gescrollt haben und nicht.
Ja. Na, da sind, glaube ich, werden viele bei mir sehr traurig sein.
Ja, ja, das ist ja Aufmerksamkeitsökonomie. Wie kriegt man Leute dazu, Sachen zu konsumieren, die man nach draußen trägt? Das war damals, 2006, viel einfacher. Schon, auf jeden Fall muss man nur irgendwas Neues machen und dann hat es schon funktioniert, weil es halt nur 20 andere Blogs gab.
Ist es aber besser oder schlechter oder
anders?
Anders, ne?
Ja. Anders. Die Möglichkeiten sind jetzt viel größer. Die Kanäle sind viel diverser. Ich meine, das ist besser. Man muss sich halt anders durchkämpfen. Wenn man, das ist ja auch immer das Ding, was will man denn davon? Will man die Millionen Follower auf TikTok oder will man eher so, ich weiß nicht, es kommt halt wirklich drauf an. Dann.
Willst du die Millionen Follower auf TikTok?
Nein, weil ich weiß, was man dafür machen müsste und wie sehr man sich auch aufmachen müsste und wie sehr man, weil das Ding ist, ich bin ja aus einer Generation, in der, also es gibt halt Stil in Berlin und dann gibt es halt mich. Und mittlerweile läuft natürlich viel, gibt es diese Unterscheidung bei so Social-Media-Persönlichkeiten nicht mehr. Mhm. Das heißt, man muss eigentlich die ganze Zeit mit seinem Privaten, also natürlich auch immer in bestimmten Grenzen, aber das ist schon sehr wichtig, dass man die Leute so reinlässt und auch wirklich da irgendwas Interessantes die ganze Zeit produziert. Ich bin in der Tat den Großteil meiner Zeit nicht besonders interessant. Und dann, ja, ich meine, wie oft kann man zeigen, dass man mit dem Hund spazieren geht?
Aber wenn du mit dem Hund eine Dance-Challenge machst, dann kannst du es wieder.
Dem Hund? Nee, man muss halt irgendwas, man muss schon die ganze Zeit irgendwas produzieren halt. Ja, und es ist alles produziert. Ja. Also selbst diese hyper, in Anführungszeichen, authentischen Sachen sind produziert.
Ja.
Und performt. Und das ist, im Großteil der Zeit ist es nicht so mein Ding, musste ich feststellen.
Du hast mal in einem Interview gesagt, ich habe mir das Zitat extra rausgeschrieben, was du gerne über dich mal lesen würdest in deinem Wikipedia-Artikel.
Oh Gott,
und hast du gesagt, du möchtest gerne, dass da steht, Bloggerin löste 2012 mit unzähligen Quengel-Postings über den Mangel an Ex-Benedict in Berlin einen Frühstückseier-Boom aus. Das hättest du dir gewünscht.
Wann? 2012 ist das?
Du hast gesagt, 2012 hast du es ausgelöst. Ich glaube, das Interview war 2016. Das war, glaube ich, mit Jonay, wenn mich nicht alles täuscht. Also.
Der Frühstückseierboom ist definitiv
aber das,
passiert.
Ich konnte da sehr zu connecten, weil Ex-Benedict, etwas, was ich sehr spät für mich entdeckt habe, aber wenn man das einmal für sich entdeckt, denkt man, warum habe ich all die Jahre irgendwas anderes gegessen?
Ja, ja,
das ist
ja.
Genial.
Ja. Ja, ach du meine Güte, was er so erzählt. Ich habe ja leider immer noch keinen Wikipedia-Eintrag.
Wirklich nicht?
Nee.
Aber wie sieht's, wo kriegt man im Moment in Berlin das beste Ex-Benedict?
Keine Ahnung, es steht nicht mehr so hoch auf meiner Liste, Ex-Benedict.
Du hast es also in die Stadt gebracht und dann war es
egal. Und mich dann
egal.
Wieder davon, weißt du, dieses Early-Adopter-Ding. Man muss wieder was anderes Early-Adopten. man ist die ganze Zeit nur am, nee. Das Beste, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen, weil es mittlerweile viele gibt.
Es gibt dieses Benedikt in Charlottenburg, das finde ich.
Die haben eine komplette Brand draus gemacht.
Und das ist aber, da gehe ich super gerne hin, da ist ein tolles Frühstück, kriegt man auch so riesen Pancakes und sowas.
Gute Atmosphäre, der Laden ist auch ganz schön.
Das stimmt.
Aber es ist nicht mein Favorit.
Jetzt gibt es ja, was ich ausführen wollte, ich glaube im Wedding gibt es jetzt, das heißt glaube ich Ex. Relativ neu.
Ja, ja, ja.
Das sieht auch immer sehr gut aus. Aber das kenne ich nur von Instagram.
Ja, siehst du, so läuft. Weil wir gerade davon geredet haben, dass mich dieses ganze Streetstyle irgendwann nicht mehr so interessiert. Es ist nicht so, dass mich Essen nicht mehr interessiert.
Ja.
Aber als ich angefangen habe mit diesen Essenspostings und mit diesem Restaurant, war das eben auch noch was noch nicht so viel gemacht wurde. Und Instagram, 2013 kam das oder so. Also es war auch davor. Und die Instagramisierung von Essen, auch wenn sie mich lange Zeit nicht so sehr gestört hat, ist natürlich jetzt auf einem Level, Na, also nur weil was gut auf Instagram aussieht, hat es nichts mit der Qualität zu tun. Die Anzahl der Food-Blogger oder Food-Instagrammer ist natürlich auch exponentiell gestiegen. Und die Art, wie die über Restaurants sprechen und wie die das, jetzt sage ich das, die, also in so, die sind ja natürlich auch alle unterschiedlich, aber das, was dort halt auch so wahnsinnig erfolgreich ist, ist jetzt auch nicht für mich das Spannendste, ehrlich gesagt.
Ja. Aber ist Essen noch ein Thema für dich?
Ja,
oder willst du,
ja, auf jeden Fall. Durch die Pandemie hat sich das ein bisschen mehr auf so ein persönliches Ding geschoben. Also
selber kochen, selber backen.
Aber mich interessieren Restaurants. Und es hat sich auch immer mehr herausgestellt, was für Restaurants mich eigentlich interessieren und was mich eigentlich nicht interessiert. Und da bin ich, glaube ich, auch einfach ein bisschen selbstbewusster geworden, zu sagen, das interessiert mich.
Aber was für Restaurants interessieren dich denn?
Es sind schon eher die kleineren, bisschen so selbst auf die Beine gestellten, die so, ich will nicht sagen erschwingliches Essen, weil das klingt immer so absurd, dass die sind jetzt auch nicht, aber halt so, ja, wo das Essen nicht so kompliziert ist. Ja. Beziehungsweise nicht so kompliziert, so wie in mehrgängige Menüs und Karotte im eigenen Saft gegart und sowas. Das ist, ich kann das schon auch mal machen, aber
es wird ja auf so eine Art zelebriert, die so, da muss man auch in the mood für sein, also dass das so.
Und es ist natürlich was totaler Luxus ist, was eher für Menschen ist, die ein sehr hohes Einkommen haben, Menschen ist, die diese sozialen Codes da drin auch kennen und die überhaupt in der Lage sind, sowas wie, ja, eine Karotte in ihrem eigenen Saft gegart, überhaupt in Anführungszeichen zu genießen. Dafür muss man ja schon Zugang zu sehr vielen anderen Sachen haben, um dann zu verstehen, warum das jetzt irgendwie toll ist. Das macht mich nicht so froh, dieses Essen, wie, weiß ich nicht, ein Kimchi-Eintopf. Ja. Das löst einfach was anderes aus, als irgendwie, 16 Gänge.
Aber ich finde das interessant, weil das ist irgendwann so ein Trend geworden. Also ich esse gern gut. Ich bin, glaube ich, oft auch relativ banausig, was Essen betrifft, aber hab schon so ein Gespür dafür, was gutes Essen ist und was irgendwie nicht so. Und mir ist irgendwann mal aufgefallen, dass gerade auch so, wo es dann so ins höherpreisige Segment geht, dass da dann plötzlich so eine, ich glaube, es gibt so ein, zwei Läden, die das in Berlin zum Beispiel auch sehr forciert und lanciert haben, dass das so ein Trend wurde. Aber so diese einfache Karte, auf der nur die Zutaten stehen, also auch gar keine Zubereitungsart mehr, sondern nur noch so 5 Zutaten stehen, so vom Markt irgendwie und so. Das wurde plötzlich so ein Trend und ich finde es halt so uninteressant, wenn ich irgendwie im Restaurant auf eine Karte gucke und da steht halt Möhre, rote Beete,
Haselnuss,
genau, Butter. Und so. Und das, aber das wurde so ein totaler Trend, habe ich das Gefühl. Das habe ich dann eine Zeit lang in ganz vielen Läden gesehen.
Ja, ja.
Und hab gedacht, du, können wir jetzt auch weiterziehen. Also ist okay.
Das ist ja nicht so, dass das Essen nicht ohne Trends funktioniert. Also da gibt es ja ganz viele verschiedene Trends und Sachen, die so kommen und gehen.
Da ist die Verwandtschaft zur Mode wieder sozusagen.
Und früher hat man ja, was hat man immer gesagt, bla 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 an Schaum. Ja. Da war dieses an, nicht mit oder so, sondern an. Und dann war es halt dieses, rote Beete, Haselnuss, Blaubeere. Ja. So.
50 Euro.
Ja, okay.
Ja, davor war ja diese Molekularsache. So ein,
das war ja zwischendrin auch mal ganz fancy.
Wo alle unbedingt mal einen Platz im El Toro, ich glaube ich.
El Bulli.
Fünf Jahre Warteliste.
Ja, das sind natürlich, also diese ganze Essenswelt und gerade auch diese Restaurantwelt ist natürlich auch total politisch und wie sie organisiert ist, ist halt überhaupt nicht egalitär oder überhaupt nicht demokratisch, sondern da gibt es schon auch ganz viele Sachen, die extrem schwierig sind und gerade, dass dieses hochpreisige Fine Dining immer so als Speerspitze der Entwicklung gesehen wird, ist natürlich auch was mich stört. Ja. Also ist natürlich auch was, wo ich so denke, so wie viel Einfluss hat das jetzt wirklich? Und dann kommen andere Leute so mit, wenn die das machen, dann irgendwann wird sich das dann auch durchsetzen. Also wird dann dieser Trickle-Down-Effekt so beschworen, der ja nicht real ist. Ja. Dann bin ich immer so ein bisschen so, ach, dann lieber so ein Teller türkische oder anatolische Mante. Er freut mich irgendwie mehr.
Ja, das gibt mir mehr. Das verstehe ich total. Ich finde das, also gerade Essen und Restaurants und so, ich habe zum Beispiel, wenn ich mit Maria im Urlaub bin, wir haben die seltene Spezialfähigkeit, immer genau die falschen Restaurants auszusuchen.
Oh,
wenn wir so
ihr macht
Stadt
keine
laufen.
Recherche vorher.
Nee.
Ja,
also wenn wir manchmal machen wir eine vor, dann ist es auch super, aber wenn wir keine machen, dann ist es, wird es immer ein Albtraum,
ja.
Weil dann denkt man immer so, ja, man sucht jetzt was, was nee, nicht so überlaufen nee. Ist und wo, in so einer Seitenstraße, das muss dann eigentlich
lesen. Man kann es nicht lesen. Ja. Es ist schwierig, in einer fremden Stadt die Codes rauszufinden, die dich zu, nee, ich bin großer, ich recherchiere vorher und habe dann Listen, gerade wenn ich an Orten bin, wo ich weiß, dort will ich jetzt, also da wollte ich schon immer mal hin, da, ja. da will ich schon mal, dann ist es auch so, dass mich das spontane Suchen von Restaurants total stresst.
Ja.
Die Idee, eine Mahlzeit an ein mittelmäßiges Restaurant zu verlieren, weil man kann ja nur so und so viel essen am Tag.
Ja, ja. Man fängt ja auch quasi erst so an zu suchen, wenn man Hunger hat und dann
nein,
total. So.
Ich bin eine, wenn ich irgendwo bin, wo es wirklich ums Essen geht, also es gibt natürlich auch Orte, an die ich fahre, wo das nicht so eine große Rolle spielt, dann plane ich meinen Tag nach den Restaurants oder gucke halt, okay, wo ist das, was also nee, auf jeden Fall. Es würde mich, ich wäre endlos gestresst, wenn ich das nicht machen würde. Die Idee zum Beispiel in London spontan ein Restaurant zu suchen, dann kannst du den Urlaub mit mir vergessen. Also,
ich fahr diese Woche nach London, wir fahren in einer großen Gruppe.
Ja, oh Gott, und dann hast du so mehrere, so diese unterordnen.
Na, wir haben jetzt schon überlegt, ein paar Restaurants zu reservieren, weil dann quasi diese
auf
Entscheidung
jeden Fall. Naja, weil die Entscheidung wegfällt und weil dir sonst auch einfach nicht reinkommt.
Das ist in London so, ne? In London muss man reservieren.
Es ist in so vielen Städten so, dass gerade wenn du mit einer größeren Gruppe da bist, eine Melodie ist ja gerade in Verona und Venetien. Gott, das bin in der Region Venetien, Venedig. Und da habe ich auch mehrmals, also habe ich so Restaurant-Tipps hingeschickt. Gerade Venedig ist relativ kompliziert, weil es so viele Touri-Fallen gibt.
Mhm.
Meinte auch, ihr müsst da reservieren. Die Restaurants sind oft auch sehr klein. Ja. Das unterschätzt man ja dann. Da bin ich streng.
Ja, das verstehe ich. Das verstehe ich sehr. Selbst in Berlin muss man irgendwie
gut
vorher recherchieren. Mhm. Aber da ist es mittlerweile so, dass wir uns da jetzt mehr wagen und da auch immer mal positiv überrascht werden. Auch von so Läden, wo man die andere wahrscheinlich vor 5 Jahren schon für sich entdeckt haben, aber wo man dann irgendwie, die man dann irgendwie findet und denkt, ach, das ist ja irgendwie ganz, funktioniert ja ganz gut. Es gibt hier so ein, auf der Torstraße gibt es einen Laden, Peter Paul heißt er. Deutsche Tapas machen die. Und da gibt es dann so Currywurst und sowas alles, aber so als Tapas und so ein bisschen fancy, aber sehr lecker. Einfach immer mit so einem Twist, der aber dann auch meistens wirklich kulinarisch okay ist.
Das ist gut.
Naja, also es gibt's, das kann ja auch total in die Hose gehen, aber
da
hat das irgendwie immer ganz gut hingehauen. So. Deswegen,
den kenne ich gar nicht, den Laden. Peter Paul?
Peter Paul heißt der, genau.
Hm.
Der ist zwischen Rosenthaler Platz und Schönhauser.
Auf der Ecke
genau,
da.
Genau, auf dem Stück.
Es gibt einen neuen taiwanesischen Laden auf der Torstraße, Mibab. Da kann man so Einzel-Hotpots bestellen.
Na, cool.
Ich war auch noch nicht da, aber ich bin sehr interessiert. Ich mag Hotpots sehr gerne.
Ja.
Und dann Hotpot funktioniert aber nur mit einer größeren Gruppe.
Mhm.
Und dass man da so Einzel bestellen kann, das finde ich ganz gut.
Das ist so diese Art Fondue, koreanisches Fondue.
Taiwanesisch in dem
oder
Fall.
Oder
Chinesisch gibt es auch viel.
Ja.
Das gibt es auch für Koreanisch, glaube ich. Genau, und da kriegt man halt so eine scharfe Brühe mit, und normalerweise kannst du halt alles immer so selber dann reinwerfen und selber kochen.
Ja.
Da kriegt man das aber halt als Einzelportion.
Was ich nur empfehlen kann, eines meiner liebsten Geräte bei mir in der Küche ist ein Single Raclette. Das wird mit Teelichtern betrieben und da hat man so eine Pfanne, wo genau eine Scheibe Raclette reinpasst. Und dann kann man sich immer, da muss man nicht auf Weihnachten warten, muss auch nicht warten.
Wie lange steht man da
mit
Teelichtern?
Das geht schnell, das geht sehr schnell. Ja, ja, das dauert keine Viertelstunde, dann ist der Käse geschmolzen. Das ist genial.
Käse, ich liebe Käsefondue.
Ja.
Ich bin nicht so Team Raclette, ich bin eher Team Käsefondue. Es gibt aber mehr Leute, die Raclette mögen.
Ja.
Leider. Man muss immer suchen nach Leuten, die mit einem Fondue essen wollen.
Aber es gibt auch hier in, da wollte ich nämlich auch mal hin, hinter der Kulturbrauerei, gibt es einen Laden, der unterschiedliche Fondues anbietet.
Mm.
Also normal ist dieses Fleischfondue im Fett. Da gibt es auch Käsefondue.
Käsefondue.
Ja, da gibt es auch Käsefondue. Also der bietet so alle möglichen Fondue-Arten.
Ja, das finde ich auch gut. Gibt es da auch Einzelportionen? Single-Fondue.
Sonst gehen wir zusammen. Ich konnte, Maria steht überhaupt nicht auf Fondue. Und ich war auch
aber
die
was für ein Fondue magst du? Käse oder?
Beide. Ich mag beide total gerne.
Ich bin da exklusiv auf Käse.
Ich habe Käse lang nicht mehr gegessen. Weil bei uns war früher an Silvester immer Fondue, also normales Fondue.
Was ist normales
Fondue? Also Fleisch-Fondue.
Brühe.
Ja, Fett war das ja eigentlich. Öl
Fett.
War das nur.
Chinoise nennt man das, glaube ich, oder?
Naja, kann sein.
Chinesen oder die mit so Öl drin und so.
Ja, genau.
Ja, das ist, das war noch nie. Nee, ich bin da ganz klar Team Käse. und auch wirklich bis leer ist, bis du dich rausrollst.
Du hast ja manchmal so einen Ofenkäse, das ist dann den, da kommt man dem am nächsten sozusagen.
Nee. Es muss ja schon auch so ein bisschen Kirschwasser drin sein und dann dieses. Und ich kann nicht aufhören. Ich habe im Winter mit einem Freund auch waren wir auch in einem Hotel und da gab es ein kleines Fondue-Restaurant. Da haben wir uns dieses Fondue reinge.
Gab es nicht im Nolas? Gab es da nicht auch Käsefondue?
Ja, die hatten auch Käsefondue, aber das Nolas ist ja nicht mehr. Ne? Nee.
Da ist jetzt dieser Neon-Italiener drin.
Ja, von einer großen Restaurantkette aus. Ich weiß nicht mehr, wo die her sind, aber das ist auf jeden Fall so eine. Also in vielen anderen Städten funktioniert es ja so, dass Restaurants oft von so großen Ketten und so Restaurantgruppen aufgemacht werden.
Ja.
Und das ist jetzt eine derjenigen, die mal hier reinkommen. Sie haben es komplett renoviert, sieht richtig lustig aus.
Ja.
Also mir gefällt es.
Very Instagrammable.
Ja, aber auch irgendwie, ich mag das ja, weißt du, wenn die Kohle haben, dann sollen die da auch auch was Schönes hinbauen. Also ja, das Nolas ist auch so eine totale 2006er-7er-Geschichte für mich. Also,
aber ich war so geschockt, weil als ich diese Bilder gesehen habe von diesem Italiener, habe ich gedacht, oh, das ist ja cool, da will ich mal hin. So in Berlin, das sieht irgendwie cool aus.
Und hast du nicht verstanden.
Und dann habe ich die Adresse gesehen, habe ich gedacht, ist das da jetzt neben dem Nolas? Weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass das Nolas, der lief doch immer gut, der war immer voll.
Ich war da seit, ja.
Also ich war jetzt im 10, letzten Sommer 12. war ich nochmal da oder so.
Ach wirklich?
Ja. Und irgendwie
auf eine Apfelschorle.
Auf der Terrasse. Ich habe immer so gern dieses Rösti da gegessen. Das war immer so geil.
Aber es hatte schon eher so eine nostalgische Qualität, das Nolas. Das hat sich jetzt nicht in der Zeit mitbewegt, finde ich.
Ja, wo soll das hin? Ich meine, das ist Schweizer Essen. Also auf jeden Fall, ich fand es überraschend, dass es das nicht mehr gibt. Das stimmt.
Ich bin letztens auf der Weinmeisterstraße lang gelaufen und war doch auch überrascht, dass es das Galao noch gibt.
Mhm.
Kennst du das? Dieser Kaffeeladen, dieser portugiesische Kaffeeladen.
Da war, wo der Telekom-Shop daneben war.
Mhm. Weiß ich nicht mehr.
Ja, ich glaub,
das ist relativ groß und hat diese Plastiksessel vorne dran. Und das gibt es ja auch wirklich schon richtig lang. Ja. Und da war ich doch beeindruckt, dass es das noch gibt. Dass die das irgendwie, wahrscheinlich haben die einfach einen Vermieter, der denen sehr gewogen ist.
Ja.
Weil ich glaube nicht, dass man mit so einer Art Kaffeekonzept so viel Geld machen kann, dass man, wenn der Vermieter jetzt so wäre, hier, das ist jetzt die ortsübliche Miete, dass es das hätte überleben können. Das muss man sich jetzt schon bewusst sein, dass gerade Gastroorte in Berlin wahnsinnig teuer geworden sind.
Ja.
Und dass das heute halt einfach ein Rieseninvest ist, einen Laden aufzumachen. Das ist wirklich, macht man sich keine Vorstellung.
Hast du jemals selber überlegt, ein Restaurant zu machen? Oder eine Bar oder ein Café? Oder?
Ich habe so damit, als ich mein Buch geschrieben habe, habe ich mir zur Ablenkung ein Café vorgestellt. Wie ich das machen würde, wie das heißen würde, was es dort gäbe.
Ja.
Aber halt zur Ablenkung.
Wie hätte das geheißen?
Mary's.
Da hast du wirklich lange überlegt. Muss man.
Du, ich habe lange überlegt und dann bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es ein guter Name wäre. Oder war es Mary? Jetzt weiß ich gar nicht. Ja. Doch, ich glaube, es war Mary's, ja. Und dann ist aber einfach dadurch, dass ich so nah an der Gastro-Szene auch bin und so viele Leute kenne, die Läden haben, 100% klar, dass ich das nicht machen möchte.
Ja.
Nee, wir hatten gestern ein Meeting vom Feminist Food Club und da war es so, dass wir so ein bisschen durchgegangen sind, was für Läden gerade zugemacht haben, weil doch einige Läden halt nach der
die Pandemie nicht überlebt haben.
Ja, oder halt irgendwie durch die Pandemie eher entschieden haben, dass sie das nicht weitermachen können.
Ja,
also, und dann hatten wir nämlich vor ein paar Monaten auch die Idee, mal so ein Meeting zu machen, nur zum Schließen vom Laden. Wie das ist, wie man einen Laden schließt, wie man seine Sachen verkauft, wie es danach weitergeht. Und gestern saßen wir so da und waren so, mein Gott, die eine hat dann eben erzählt, wie das bei ihr war und dass sie versucht hat, Nachmieter zu finden, dann wollte das der Vermieter nicht. Oder, also es war ein Riesen. Und dann sind wir so, das Haus verkauft, das heißt, also ist eh alles, Und dann meinten wir so, naja, Laden schließen ist halt so, Und dann meinten wir so, weißt du was, ein Laden aufmachen ist auch, Und dann war ich so, naja, und einen Laden haben ist ja, noch mehr,
ist
oh.
Auch,
ja. Es ist einfach, also, ja, es ist einfach
muss man wirklich wollen.
Ziemlich, ja, man muss es wirklich wollen und hat nach Möglichkeit eben auch noch eine große Menge Geld.
Na.
Also es ist wirklich ein anstrengendes Business, was immer auf so wackeligen Füßen steht und das so viel von einem abverlangt. Ich hätte da keinen Nerv zu.
Na.
Und wenn, dann würde ich natürlich eher ein Café machen wollen als ein Restaurant. Aber sehe ich mich jetzt die nächsten 20 Jahre um 5 Uhr morgens aufstehen, um da irgendwelche Brötchen aufzubacken? Nee. Muss ich auch sagen. Also das ist nicht, ich möchte nicht.
Also wenn ich mir vorstelle, dass es im Mary's Aufbackbrötchen gibt, finde ich auch die Entscheidung ganz okay, dass du das nicht...
Glaubst nicht, in wie vielen Läden es Aufbackbrötchen gibt und du würdest nie glauben, dass es da Aufbackbrötchen gibt. Also es ist nichts per se gegen Aufbackbrötchen oder Aufbackcroissants zu sagen, aber ja, du würdest es nicht glauben, wie viele sowas servieren.
Das stimmt. Also es wird ja auch immer die Erzählung mit verkauft in so einem,
ja,
in so einem Café.
Ja, also ich meine, wie oft man den Metro-LKW durch vor Restaurants stehen sieht, dann sollte einem eigentlich schon klar werden, dass die Erzählung halt auch oft nur eine Erzählung ist.
Aber weil du es gerade erwähnt hast.
Es gibt sehr gute Aufbackbrötchen, möchte ich an dieser Stelle sagen.
Ja, natürlich. Ist nicht alles Knack und Back.
Nee.
Aber weil du es gerade erwähnt hast, der Feminist Food Club, das ist ja auch interessant. Weil das ja, wie gesagt, also es ist ja so faszinierend, wenn man sich anguckt, was du alles gemacht hast und was du alles machst, dass immer wieder, es tauchen immer wieder so Sachen auf, die aus so einer, weiß ich nicht, aus so einer Notwendigkeit heraus entstehen und die du dann, man hat so das Gefühl, dass du ganz viele Sachen einfach machst, ohne dir jetzt so riesig Gedanken darüber zu machen.
Das ist korrekt.
Und eines dieser Unternehmen ist auch der Feminist Food Club, der so ein bisschen aus dieser, geboren wurde in so einem Moment, als in einem Fachmagazin, das der geneigte Zuhörer, die geneigte Zuhörerin so wahrscheinlich gar nicht kennt, wenn man sich nicht so ein bisschen mit Gastro und so beschäftigt, gibt es so ein Fachmagazin, das heißt Rolling Pin, für ja eben für Gastro-Menschen. Und die machen wohl öfters so eine Bestenliste. Und dann gab es da irgendwie so die 50 besten Köche von Deutschland. Und da war, glaube ich, gar keine Frau in der Liste.
Eine
Frau.
Es sind immer eine oder zwei, es sind auch immer die gleichen.
Naja, genau.
Ja.
Und das war dann so der Moment, wo du gesagt hast.
Nee, den gab es schon vorher, den Feminist Food Club.
Ah, ja.
Das war dann eher so, dass mit dieser Rolling Pin-Geschichte, glaube ich auch deswegen, weil es den schon vorher gab, so ganz viele Leute sich angefangen haben, darüber zu beschweren, dass es eben bei Rolling Pin so ist.
Ja.
Nee, den haben wir angefangen Anfang 2017, sogar noch vor dieser großen MeToo-Welle, die dann Ende 2017 kam.
Ja.
Und die ist eigentlich entstanden halt auch aus Freundinnen, die Gastrounternehmen haben und die damit eben irgendwie strugglen. Und ja, und dann hatte ich so einfach irgendwann so die Idee, man bräuchte einfach so einen Club und warum machen wir nicht so einen Club? Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, oder das ist damals auch so ein bisschen aus der Idee gekommen, dass ich mir so ein bisschen mehr Gemeinschaft gewünscht habe, ein bisschen mehr so Vernetzung abseits der Vernetzung, die irgendwie eh schon da waren.
Ja.
Und dann erst eine ganze Weile so ein bisschen frustriert war, weil ich dachte, oh, was hätte ich mal im Studium machen sollen? Das hätte man mal mit jüngeren Leuten machen sollen, dann könnte man sich jetzt darüber und darüber unterhalten. Und dann hat es in der Tat noch ein paar Wochen gebraucht, bis ich so dachte, Mensch, das können wir doch jetzt trotzdem noch machen, wie das manchmal so ist. Und dann, ja, haben wir das angefangen und dann ist das, habe ich mich eben zusammengetan mit einigen und wir haben das dann losgetreten, hatten das erste Treffen, was total gut lief und dann das zweite Treffen, was nicht mehr ganz so gut lief, aber auch sehr gut besucht war. Aber ja, und dann ist das daraus so entstanden, wirklich aus der Idee, wir wollen einfach ein Ort schaffen oder ein Treffen schaffen, wo man halt hinkommen kann und über solche Sachen reden kann.
Also es geht um Frauen in der Gastronomie. Frauen in der Gastronomie
trans
sichtbar zu machen.
Trans und Cis-Frauen, genau, und nicht-binäre Personen. Wobei, ehrlich gesagt, das Feminist ist wichtiger als die Geschlechtszugehörigkeit. Also, dass man feministisch unterwegs ist. Mit der Pandemie hat sich das durchaus jetzt nochmal so, am Anfang waren wir wirklich so, okay, die Meetings sind nur für trans und Cis-Frauen und non-binäre Menschen. Ich glaube, mittlerweile werden wir da nicht mehr so auf der Schiene.
Ja.
Aber am Anfang war das doch in der Tat so, dass wenn man das, dadurch, dass wir das so beschränkt haben, dass die Gespräche anders und besser wurden. Es ist auch so ein bisschen aus meiner Erfahrung mit anderen feministischen Gruppen entstanden, wo dann doch mal ein Mann dabei war und man einfach oft aus den Treffen rausgegangen ist und entweder das Treffen damit verbracht hat, der Person zu erklären, warum das jetzt wichtig ist.
Ja.
Oder sich halt angehört hat, dass er ja die Frauen in seinem Leben so und so supportet und das und das schon Feministisches losgetreten hat und so. Man irgendwie nicht so richtig dazu kam, nur untereinander zu reden.
Ja.
Und daher kam das so ein bisschen die Idee, das wirklich halt so zu beschränken und zu sagen, wir reden jetzt erstmal nur untereinander.
Ja. Du hast ja auch in einem Interview erzählt, dass es unter anderem so, ich kann es nicht mal mehr Vorurteile nennen, so Ideen von Frauen in Kochberuf gibt, die dann sagen so, ja, so eine Pfanne ist für so eine Frau auch wahnsinnig schwer zu heben. Mm, und so.
Ja.
Das ist echt so.
Die Reissäcke, die man die ganze Zeit schleppen muss. Ja, gibt's in der Tat noch oft, dass halt dieses rein physische als so ein Grund erwähnt wird, warum Frauen das nicht so oft machen oder nicht so gut machen.
Ja. Das ist so, ich finde diese, ja. Das ist so wild. Also Männer sind oder das Patriarchat oder wer auch immer dafür verantwortlich ist, ist auch so widersprüchlich in allem. Und also, weil ein Restaurant, das ist natürlich ein Job nur für Männer, weil da müssen Männer kochen und das ist, Frauen können das nicht. Aber zu Hause soll die Frau dann das Essen machen und immer den ganzen Tag in der Küche stehen und so.
Sobald es halt einen Preis dafür gibt, kommt der Mann rein und sagt, nee. Naja, das ist ja das Privileg, wenn du halt in der Machtposition bist, dass du dir deine Argumentation so aussuchen kannst, je nachdem, wie es gerade passt. Es hat auch, in der Gastro hat es auch oft so ein bisschen mit diesem Geniekult zu tun. Mhm. Der da halt so verfolgt wird, also auch so diese Idee des Chefkochs, der seine Brigade, so heißt es ja wirklich, in so einem alten Verständnis anführt, zum Sieg führt. Also es wird auch ganz schnell so sehr militärisch.
Das ist ja auch der Ton dann in der Küche und so.
Ja, also selbst wenn das nicht mehr so prävalent ist oder nicht mehr so viel eine Rolle spielt, ist es schon noch so, dass diese Idee, dass du einen an der Spitze hast und er kreiert alles. Das ist der Kreateur, das ist das Genie. Was dem Alltagsküchenleben eigentlich nicht wirklich entspricht. Mhm. Keiner kocht ein 16-Gang-Menü alleine. Das ist immer ein Teamwork, aber es wird dann halt auch gerade von Medien und wie man so draufschaut, wird halt diese eine Person so hervorgehoben. Frauen bzw. nicht cis-männliche Personen kriegen das Genie-Label schwerer aufgestempelt. Das sind dann Zufälle oder das ist dann die Ausnahme, die die Regeln bestätigt, aber es ist nicht so. Ja, es wird nicht so gepusht, dieses Narrativ um die. Und das führt eben halt auch dazu, plus diese einseitige Fokussierung auf dieses Fine-Dining-Ding, führt einfach dazu, dass nur sehr wenige Personen in der Lage sind, diese Positionen zu besetzen. Und dann gibt halt eine Zeitschrift, die vorgibt, sich mit Gastronomie zu beschäftigen, halt eine Liste raus mit 50, was schon wirklich viel ist, 50
Total,
Köche. Und dann ist halt die eine Frau, die immer drauf ist, ist dann halt auch drauf. Und das ist aber nicht nur Rolling Pin, das ist ja auch Michelin, das ist auch die 50 Best und so weiter. Die haben alle das ähnliche Problem.
Das ist ja interessant, dass du aus einem Thema, das sich dann quasi erst in so einer, auf so einer inhaltlichen,
geschmacklichen Ebene,
auch meinetwegen unterhalterischen Ebene oder publizistischen Ebene interessiert, dass du daraus dann auch nochmal so ein politisches Interesse formulierst und das irgendwie umsetzt und so.
Ja.
Weil das alles einfach immer zusammengehört, oder?
Ich habe schon gedacht, dass mein politisches Interesse und mein Interesse an Essen eigentlich nicht so wirklich viele Überschneidungen hatten, weil ich einfach noch nicht so viel wusste und noch nicht mich so viel damit auseinandergesetzt habe. Aber im Laufe meiner Beschäftigung mit dem Reden mit den Leuten und im Lesen und so weiter natürlich, dass auch klar wurde, wie politisch das ist und wie sehr Essen halt auch als Distinktionsmerkmal verwendet wird, also in welches Restaurant man geht, dass man mittlerweile halt die, weiß ich nicht, 35.000 Euro Cinematique-Küche zu Hause hat, in der nicht gekocht wird, aber die steht da. Na. Also wie sehr das eine Rolle spielt, was ich vorhin meinte mit diesen sozialen Codes, also was man nach außen vermittelt, was man kennt, was man gern mag und so weiter. Und dann wurde das, ja, bisschen klarer.
Ich finde es manchmal, aber ich wundere mich manchmal, also wie gesagt, ich mag gutes Essen, ich mag es auch, meinetwegen darf es auch mal fancy sein, wenn irgendwie der Rahmen stimmt und so, finde ich auch interessant, aber was ich irgendwie, wo ich dann so aussteige, ist, wenn es dann so, wenn Leute anfangen, das zu so einer Wissenschaft zu erklären, wo es wirklich nicht um eine Wissenschaft geht, also so Kaffee ist so ein Feld, wo dann Leute plötzlich, und wo ich dann aber so denke, so, jetzt kommen wir an ein Level, wo es mich wirklich gar nicht mehr interessiert.
Ja, das ist interessant, weil eigentlich Kaffee ist so ein gutes Beispiel, weil eigentlich ist diese Third Wave Coffee oder diese Specialty Coffee jetzt eigentlich total wichtig, weil es nämlich den Fokus so verschoben hat, weg von, naja, es ist halt eine Tasse Melitta, die hier so, hin zu, okay, diese Bohnen wachsen irgendwo, irgendjemand erntet die, das ist eine Knochenarbeit, die ist zu schlecht bezahlt. Kaffee ist ja auch so ein krasses koloniales Thema.
Absolut, ja.
Mit deren Fokus auf Single Origin heißt es ja eben Bohnen von einer Farm und hochqualitativ. Und wenn man hochqualitative Bohnen haben will, dann müssen die auch in einer gewissen Weise angebaut werden. Dann muss man auch mit den Kaffeebauern direkt. Das ist ja alles gut, aber wenn du dann im Café stehst und die dir sagen, also wir haben nur noch Erbsenmilch oder sagen Zucker. Was ja passiert.
Naja.
Und dann dir erstmal in so eine Lecture geben, warum Zucker den Geschmack des Kaffees zerstören würde. Und
ja, das kenne ich vom Whisky auch. Und das ist dann beim Kaffee plötzlich auch so geworden.
Ja, bei vielen anderen Sachen ja auch. Ja. Aber Kaffee ist natürlich so ein, weil sie es so krass gepusht haben aus der Filterkaffee hin zu Aber ja, wie gesagt, das Positive daran ist halt, dass wir alle so ein bisschen mehr hoffentlich drüber nachdenken, vielleicht doch den Fairtrade-Kaffee zu kaufen, ja, oder doch ein bisschen mehr zu gucken, was ist das jetzt, wo kommen die Bohnen her. Weil wenn ich mich dran erinnere, wie meine Familie Kaffee konsumiert hat, also dass man halt auch bei Kaffee und Kuchen zusammensaß und die Leute 3-4 Tassen Kaffee getrunken haben.
Ja.
So denke so, aber wo dieser ganze Kaffee herkam, also wo diese Kilo, was ja auch immer noch so ist, also in den meisten Büros, wo da die, die Thermosdinger stehen, die man so runterdrückt, also ich meine, wo kommt dieser Kaffee her? Das ist ja schon irre, dass wir ja, das so schon wegtrinken, als wäre das so Sprudelwasser.
Ja. Das stimmt. Es gab, glaube ich, auch mal eine kurze Zeit Sprudelkaffee. Kaffee-Cola gab es auch mal.
Von den, aus den Bohnen?
Nee, Coca-Cola mit Kaffee drin. Gab es mal so einen Versuch von, ja, von Cola, aber war nicht so lecker.
Ja.
Du hast ja verschiedene, wie hätte ich fast gesagt, Reiseführer, so Adressbücher für Berlin geschrieben.
Ja.
Also wo man gut frühstücken kann,
ja,
und so weiter.
Abendessen,
fort.
Mittag.
Bist quasi so diesem Thema Essen dann da irgendwie so verpflichtet gewesen. Du hast ja auch, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, du hast ja auch ein Buch geschrieben, das du ebenfalls mit einer politischen Arbeit verbunden hast, weil du hattest mal einen Stalker auf eine, und eine, also du hast das damals in einem Tumblr, jetzt kommen wir auch wieder zu Opa erzählt vom Internetkrieg.
Gibt es
ich
Tumblr
glaube wieder,
noch?
Aber nein, sie haben okay, irgendwie alles, was pornografisches gesperrt, I don't know. Auf jeden Fall hattest du einen Tumblr, wo du so öffentlich gemacht hast, was, wie der dich terrorisiert hat, was extrem, ich habe das damals auch verfolgt, und extrem eindringlich war und einen sehr mitgenommen hat und natürlich auch, ich meine, du hast mittendrin gesteckt, aber wenn man auch von außen drauf geguckt hat, hat man gedacht, warum sind Typen eigentlich so Rotz, irgendwie kann man so, also wie kann man so sein, das ist einfach nicht, man kann das einfach nicht begreifen und man sollte sich auch nicht zu viele Gedanken darüber machen, weil es ja einfach der Täter ist und da, glaube ich, diese Suche nach Verständnis irgendwie sehr fehl am Platz ist. Aber hast dann eben auch ein Buch darüber geschrieben, über diese Erfahrung, was ja alles schon mal an und für sich sehr mutig war. Also es ist ja aus so einer Selbstwehr heraus entstanden. Selbstverteidigung heraus entstanden.
Ja, auch das war so eine Situation, wo ich jetzt nicht wahnsinnig viel über die Konsequenzen oder über den Fortlauf nachgedacht habe. Ja. Das mit dem Tumblr oder damals die Entscheidung, das öffentlich zu machen, stand am Ende von vielen Versuchen, es irgendwie anders anzugehen.
Ja.
Ich war bei Beratungsstellen und habe die gefragt, was ich machen kann. Ich war bei der Polizei und habe versucht rauszufinden, was man da machen kann. Ich habe versucht, ganz, ganz wenig nur noch zu veröffentlichen oder nur Sachen zu veröffentlichen, von denen ich dachte, sie seien nicht, man könnte sie nicht angreifen. Das hat alles nicht funktioniert. Und dann war ich so, also Flucht nach vorn. Und jetzt in der Rückschau oder beziehungsweise auch damals wusste ich sehr schnell, dass das, als ich das dann veröffentlicht habe, hat das ja ziemlich hohe Wellen geschlagen, weil unter anderem der Malte Welding hatte das dann auch retweetet oder wie man das damals noch nannte. und dann ist das ziemlich schnell ziemlich bekannt geworden und dann war mir klar, okay, krass, das wird die Leute verfolgen, das jetzt wirklich. Was in der Rückschau so interessant ist, weil natürlich nicht jede Person, die so ein Problem hat, diese Möglichkeit hat, das so zu machen.
Ja.
Also diese Flucht nach vorn steht nicht jedem offen. Und dann, ja, dann kamen sofort die Anfragen für journalistische Gespräche. Und dann habe ich ein Interview nur gemacht und es ist ganz lustig, nämlich mit der Süddeutschen, mit Johannes Breue.
Ja.
Der jetzt schon
in der
Bildzeitung ist. Ich war so, war ein ganz tolles Interview, muss ich sagen. Es war jetzt schon, war nicht abzusehen. Egal. Und dann kam sofort ein Verlag und war so, willst du nicht ein Buch schreiben? Dann kam wieder über Malte ein Literaturagent und dann haben wir so, also es war so, das war jetzt nicht so Flucht nach vorne und dann schreibe ich darüber ein Buch und dann gehe ich da auf Lesereise und dann machen wir die. Und dann kam jemand von Change und die meinte, hey, wollen wir da nicht eine Petition zu machen? Wollen wir nicht versuchen, dass dieser Gesetzes, weil ich das auch schon immer gesagt habe, dass halt dieses Problem, dieses eine, die Gesetzesformulierung ist, nicht das Problem und wenn man das gelöst hat, ist alles gut, aber es war eine wichtige Stellschraube bei mir, weswegen es nie weiterging.
Ja.
Weil meine Anzeigen immer wegen mangelndem Mangelndes Öffentliches, aber auch mangelndem Nachweis, dass ich Schaden davon getragen habe.
Aber man muss dazu sagen, für die Leute, der hat terrorisiert, der hat dir Sachen schicken lassen. Und so weiter und so fort.
Nachrichten, Anrufe, waren viele Bestellungen in meinem Namen, die dann kamen und viele, es war, ends nervig. Mhm. Und das stand aber, also diese Phase stand, war quasi auch schon die zweite Phase. Davor gab es eben eine Phase, wo er die ganze Zeit auch so in meinem Umfeld so rum auf Veranstaltungen aufgetaucht ist und mir ständig über den Weg gelaufen ist und mir dann immer einreden wollte, dass, Mitte gehört halt nicht dir allein und so. Ich war so, Berlin ist groß, ne? Ich wohne hier lang genug, ich laufe sonst, und das mit dem Buch und auch mit den Interviews und mit der Petition, das kam dann, für mich war das dann nicht so, ich mache das jetzt nicht, weil ich habe den Mut nicht dazu, sondern es waren für mich eher so logische Schritte. Und natürlich mache ich dann die Petition. Mhm. Und natürlich versuche ich da an diesem Gesetz was zu ändern. Und natürlich schreibe ich dann das Buch in der Hoffnung, dass es vielleicht für jemanden ist, der in der Situation, weil als ich in der Situation war, gab es einfach so wenig Ressourcen. So wenige, die von der Beratungsstelle hat zu mir gesagt, durchschnittlich dauert das halt 2,5 Jahre. Und dann suchen die sich meistens jemanden neuen. Oder es eskaliert dann halt, wissen wir noch nicht. Genau. Meistens eskaliert es. Ja. Und die Polizei war halt so, es war wirklich, muss ich da wieder erklären und da wieder erklären. Und meine Freunde waren, denen ich es überhaupt wirklich erzählt habe, waren halt so, du musst es halt ignorieren. Oder sie waren total betroffen und es hat sie total runter, die haben total Angst bekommen. Weil wenn man, das meintest du jetzt ja auch gerade, wenn man von draußen drauf schaut, wenn du halt drin steckst, musst du halt damit umgehen.
Ah, ja.
Also dann gibt es nichts, hätte ich mich die ganze Zeit von außen betrachtet, glaube ich, weiß ich nicht, wie es ausgegangen wäre. Also es war halt einfach so ein bisschen. Ich bin sehr pragmatisch veranlagt und es war dann halt so. Ja. Es hat mich richtig genervt und es hat mir auch, es hat auch viele Konsequenzen danach gehabt und so weiter, aber es war in dem Moment so, nicht so, mache ich jetzt dies oder das, auch das mit dem Blog war so, ich veröffentliche das jetzt, das reicht. Ich hätte es am liebsten noch vorher veröffentlicht, aber ich wollte einfach ein paar Tage, ich glaube 2 Wochen oder so sammeln, damit halt einfach was drauf ist.
Ja.
Ich dachte, natürlich muss ich das jetzt machen.
Ja, weil also das zieht sich ja wie ein roter Faden durch dein Leben, dass du Sachen dann eben einfach machst. Und das ja in dem Fall hast du ja das wirklich dann auch geschafft, auf deine Initiative hin, dass dieser Gesetzestext geändert wurde.
Naja, also auch da bin ich immer so ein bisschen Humble Pie-mäßig, dass die Petition war ein Schritt in ganz vielen Schritten von ganz vielen verschiedenen.
Ja, na klar. Aber
es stand auch schon im Koalitionsvertrag.
Ja.
Und ich muss jetzt in der Rückschau auch sagen, dass das auch sehr benutzt wurde, so als parteipolitisches bisschen so.
Na klar.
Also dass der Heiko Maas mich da auch eingeladen hat und dann war auch so ein bisschen, weil die SPD natürlich zeigen wollte, sie sind hier die Federführenden, weil nämlich eigentlich die Initiative eher von der CDU kam. Das habe ich natürlich auch erst dann alles geschnallt. Das war für mich auch so ein Einblick in so Politik, wo ich so rauskam und immer so, was geht denn da ab?
Ja.
Natürlich hat er mir jetzt hier das und das erzählt und das, aber es war eigentlich kein Gespräch, ne? Es war so ein, er wusste halt, das Gespräch war total lang und ich glaube ihm auch wirklich, dass er persönlich interessiert war daran, aber am Ende dachte ich halt, er konnte keine Zugeständnisse machen. Das Ergebnis von diesem Gespräch war 100% klar, bevor wir dieses Gespräch angefangen haben, was natürlich für mich so ein bisschen so, aber ich hatte ja einen Begleiter von change.org auch und der kam da raus und war total begeistert von dem Gespräch und ich so, bitte was, der hat uns nichts, deswegen versuche ich das immer so ein bisschen einzuordnen. Es ist nicht nur die Petition gewesen. Ja. Das war ein Teil der Bewegung in Richtung, dass sich diese Gesetze ändern und dass dieses Gesetz geändert wird. Und es hat ja dann danach auch nochmal 2 Jahre gedauert oder sowas, bis es dann wirklich geändert wurde.
Das Bohren dicker Bretter, Politik ist das Bohren dicker Bretter.
Ja, und da sitzt du halt drin als jemand, der die Idee hatte, Street-Style-Fotos zu machen, sie auf den Blog zu stellen und das in der nächsten Woche gemacht hat. Das ist also so, warum? Woran liegt es? Was kann ich tun? Und die so, wir müssen halt erstmal einen Ausschuss und dann muss. Also, deswegen, Politik wäre auch nichts für mich.
Ich fand das auch so schön. Du hast dann im Rahmen dieser Erfahrung, hast du auch gesagt, deine Geschichte, dann hätte immer gesagt, eigentlich ist ein Lügenwort. Das ist ein toller Spruch.
Eigentlich ist ein Lügewort. Lügewort.
Lügewort.
Ja, meine Geschichte, ich weiß nicht mal mehr ihren Namen, aber es war im Gymnasium. Das ist auch, das stimmt auch.
Ja, ist ein guter Spruch. Sehr, sehr gute Weisheit. Jetzt haben wir so einen Eindruck bekommen von diesem nicht sehr geraden, zickzackigen Lebens- und Ideenweg, den du irgendwie hinter dir hast. Und landen jetzt im Hier und Jetzt zum Abschluss. Und niemand, der...
Auf meinem neuen Baby.
Ja, niemand, der dich nicht verfolgt hat oder der dich irgendwie kennt oder der das weiß irgendwie. Also wenn ich jetzt allen HörerInnen, die dich jetzt heute kennenlernen, sagen würde, was glaubt ihr wohl, was sie jetzt gerade neu gegründet hat und neu gestartet hat? Wie viele würden wohl darauf kommen, was du jetzt machst?
Also viele Freunde von mir waren auch überrascht. Und als ich das dann gesagt habe, dass ich das mache, haben sie mich so angehört, als würde ich ja nicht einen Witz gemacht. Aber
also ist deswegen,
für mich passt es eigentlich rein.
Ich erkläre das kurz. Wir haben bei der Nils Wokelberg-Erfahrung, stellen wir unseren Gästen immer Bilder hin von Menschen, die sie inspiriert haben oder die sie irgendwie, die irgendwie zu ihnen gehören, die sie irgendwie gut finden oder so. Wir haben dir hier heute...
Ich kenne ihn nicht.
Wir haben dir heute
Sorry
ein Bild
to
von,
this man.
Wir haben dir heute ein Bild von John Spilsbury hingestellt. Er ist im Jahr 1739, glaube ich, geboren, war Kartograf von Beruf und gilt als der Erfinder des Puzzles. Weil er hat nämlich so Landkarten, hat er die Länder einzeln mit einer Stichsäge rausgeschnitten, deswegen nämlich auch Jigsaw-Puzzle, hat dann die einzelnen Länder rausgeschnitten und die Leute mussten dann die Karte wieder richtig zusammensetzen. Und deswegen ist der natürlich eine riesige Inspiration für dich, denn du hast jetzt beschlossen, du, nachdem ich hier irgendwie Street-Style-Fotografie nach Deutschland gebracht habe, den Stalker-Paragraph geändert habe und irgendwie...
Wenn man das so zusammenfasst,
über Essen
klar,
geschrieben
komisch.
Hat und Essensführer geschrieben hat, mache ich jetzt eine Puzzlefirma auf.
In meinem Kopf ist das alles so logisch.
Also sag mal bitte, warum. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es total geil, aber wirklich, ich bin fast ein bisschen neidisch drauf, aber warum?
Warum? Also, grundsätzlich, ich weiß nicht, ich kann das jetzt nicht so gut erklären in einem Satz. Ich arbeite hier hauptsächlich digital und habe irgendwie den Großteil meiner Zeit mit digitalen Sachen verbracht. Und da wirklich Produkte zu machen, ist für mich total aufregend.
Ja.
Ist für mich ziemlich neu oft und sehr ungewöhnlich und aber extrem spannend. Ich puzzle in der Tat gerne, aber ich bin jetzt auch kein Puzzle-Extremistin.
Hast du eine Puzzlematte?
Nein.
Wo man es dann so zusammenrollen kann?
Nein. Erst seit wir die Firma gegründet haben, besitze ich überhaupt Puzzle. Ich war sonst eine reine Leihpuzzlerin, was komplett konträr geht zu der Idee, Puzzle verkaufen zu wollen. Aber habe vor ein paar Jahren, also das ist jetzt nicht eine reine Pandemiesache, einfach dieses Puzzle-Ding für mich entdeckt. Meine Freundin Ruth, mit der ich jetzt die Firma gegründet habe, ist leidenschaftliche Puzzlerin, aber auch keine Puzzle-Extremistin, die hat auch keine Puzzlematte, wenn wir das als Kriterium nehmen. Die Mutter von einem meiner besten Freundinnen ist seit Jahren Puzzle-Enthusiastin und hat eine große Sammlung so Puzzle von 80er, 90er bis heute. Und da habe ich mir halt viele Puzzle immer ausgeliehen. Und die schenken sich auch immer gegenseitig Puzzle und so. Und da, ja, und wirklich mit meiner Freundin Ruth, wir sitzen halt auch einfach gerne zusammen und puzzeln.
Ja.
Nicht mehr seit wir die Firma gegründet haben, aber vorher. Und dieses Zusammenpuzzeln, also ich puzzle ganz gerne alleine, aber ich finde Zusammenpuzzeln ist der größte Spaß, ehrlich gesagt. Und wir haben halt viel zusammen gepuzzelt. Und eines Tages sagte sie halt, ach, eigentlich will ich einfach meine eigenen Puzzle machen. Weil natürlich ist es ein bisschen schwierig, schöne Puzzlemotive zu finden. Das ist der Platzhirsch am Markt, Ravensburger, sagt zwar immer, sie haben die beste Qualität, aber sie haben definitiv nicht die besten Motive. Ja. Das ist nicht so sehr unseres.
Viel Airbrush. So.
Ja, und diesen Foto oder Disney. Und, und ich glaube, deswegen habe ich halt auch hauptsächlich mir Puzzle geliehen, ältere Sachen. Und sie sagte so, ach, eigentlich will ich einfach nur meine eigenen Puzzle machen. Und ich so, ja, lass uns das doch machen. Warum machen wir das nicht? Und ja, deswegen machen wir jetzt Puzzle. Das ist jetzt schon, dass es so schnell ging. Also wir hatten die Idee Anfang des Jahres, so Februar, März. Und dass es die Firma jetzt schon gibt und dass jetzt gerade schon ein Motiv draußen haben. Und jetzt in den nächsten Wochen kommen die nächsten beiden.
Ja.
Liegt daran, dass wir einen Hersteller gefunden haben, der uns das auf Bestellung dropshipped. Das heißt, wir haben mit der Logistik und der Produktion nichts zu tun, was uns das überhaupt erlaubt, das anzufangen. Hätten wir Puzzle in größeren Anzahlen bestellen müssen. Dann hätten wir natürlich auch mehr Invest gebraucht am Anfang und dann hätte es alles ein bisschen länger gedauert, auch wenn es trotzdem dazu gekommen wäre. Ja. Aber ja, deswegen kommt das jetzt so spontan, dass es halt einfach so schnell geklappt hat.
Ich halte es für eine erstaunlich schlaue Marktlücke. Ich kann überhaupt nicht einschätzen, ob das funktioniert, aber ich finde es irgendwie, man drüber nachdenkt, ist es plötzlich logisch.
Das Schöne ist, Puzzle sind so generationenübergreifend und auch so, es ist eine Nische, nicht jeder mag gern puzzeln, aber eigentlich kennt jeder jemanden, der gern puzzelt.
Ja, meine Schwester ist auch, die ist Wahnsinn, was Puzzle tut.
Siehst du, der hast du jetzt schon ein Weihnachtsgeschenk. Ja,
absolut.
Also es ist, sag mal so, wir wissen jetzt natürlich auch noch nicht, wie es weiterläuft. Wie gesagt, wir haben jetzt in der Nicht-Puzzle-Saison Juli unser erstes Motiv rausgebracht, einfach weil wir anfangen wollten und gucken wollten, wie das mit der Produktion, mit dem Dropshipping und so weiter funktioniert. Wir sind in der kompletten Anfangsphase, also frag mich in 3 Jahren nochmal.
Wie sind denn so die Steps im Puzzle? Also erstmal sucht man ein Motiv.
Wir machen die Motive selber.
Ja, und da, also, und da achtet ihr auf eine gute Puzzlebarkeit.
Die Puzzlebarkeit ist sehr wichtig. Ja. Ja, es gibt schon so ein paar Sachen, die wir dabei beachten, dass sich Motive wiederholen, aber nicht gleich sind auf einem Puzzlemotiv. Mhm. Das ist wichtig. Uns ist wichtig, dass wir interessante, kontrastreiche Farben haben. Ja. Also dass es nicht so irgendwie so ein bisschen dull ist, sondern dass es halt wirklich Spaß macht von den Farben her. Das ist was uns sehr angetrieben hat. Und ja, und dann guckt man halt, auf welche Themen man Lust hat und in welche Richtung das dann geht.
Und die Teilaufteilung, also es gibt ja immer mal wieder Puzzle, die auch so spezielle Teile haben. Wie viel Einfluss hat man darauf und wie wichtig ist das auch, wenn man so ein Puzzle entwirft?
Zugegebenermaßen haben wir darauf noch überhaupt keinen Einfluss, weil wir so klein sind, dass wir keinerlei Custom.
Aber hat der so verschiedene Sets an Teilmöglichkeiten?
Theoretisch kann man da kann man da extrem viel machen. Also es gibt diese Random Cut. Mhm. Das klassische Puzzle ist ja
2-Nopper
oder der 3-Nopper oder der 0-Nopper. Und dann gibt es aber eben auch Random Cut, sind die halt ein bisschen eher langgezogen oder rund oder klein. Mhm. Dann gibt es welche, die haben dann so Sternformen. Also man kann wirklich alles machen, sobald man die Möglichkeit hat, in eigene Standsform zu investieren. Ja, ja, da ist wirklich nach oben offen.
Da gibt es ja auch dann immer wieder diese Puzzle, auf denen nichts ist, wo es quasi
das ist das, was ich meine mit Puzzle-Extremisten, die wirklich, also die größte mögliche Herausforderung suchen, wo es entweder ein Farbverlauf nur ist. Es gibt ein Puzzle, das besteht nur aus so Plexiglas, durchsichtigem Plexiglas, die Teile.
Das ist ja krass.
Das ist alles, muss ich ehrlich sagen, das ist jetzt auch nicht das, das ist nicht unser Ziel. Es geht auch nicht darum, die Leute zu quälen, sondern man soll schon Spaß dabei haben. Also diese Mischung aus Struggle und Erfolg ist jetzt wichtig. Also man soll die Teile schon suchen, es ist kein Kinderpuzzle.
Klar, ne? Wie viele Teile hat das erste Puzzle?
1000.
Ja. Ist eine gute Klassiker.
Das ist die klassische Anzahl. Ich würde ganz gern auch noch solche machen mit so 300, weißt du, die man eher mal so in der Mittagspause oder an einem Abend machen kann. Also es soll schon eine Herausforderung sein, aber das Schöne am Puzzle ist eigentlich, dass du zwischendrin immer so kleine Erfolgserlebnisse hast. Mhm. Das ist schon wichtig auch. Also es ist immer so Struggle, Struggle, Struggle und dann, da. Das ist schon essentiell beim Puzzeln, finde ich.
Aber
also,
jeder fängt mit dem Rand an, oder? Gibt es Menschen,
die
nicht?
Total unterschiedlich.
Wirklich?
Ja. Es gibt ganz unterschiedliche Puzzler. Ich persönlich bin eher der Chaos-Typ. Ich fange an mit, worauf ich Lust habe.
Oh Gott.
Und ich fange nicht mit dem, und da gibt es wirklich ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Ja. Es gibt Leute, die sind da wirklich so, wie du jetzt sagst, sehr streng und sagen, man fängt mit dem Rahmen an.
Ja.
Und dann geht man vom Rahmen nach innen. Ich bin so, wenn ich das erste sehe, was zusammenpasst, mache ich da halt weiter. Ich bin auch zum Beispiel, ich drehe nicht alle Teile um. Ich schütte die so auf den Tisch oder oft lasse ich sie in der Box drin und gehe mit den Händen so durch die Box, um zu gucken, wo eine Farbe ist, die zu dem passt, was ich gerade mache.
Wild. Ich puzzle auch nicht nach innen, muss ich sagen, aber ich mache trotzdem zuerst den Rand und dann mache ich auch, was mir gerade ins Auge fällt. Aber weil der Rand ist das schnellste Erfolgserlebnis, weil halt Randstücke einfach begrenzt sind.
Das stimmt. Aber oft gibt es so, zum Beispiel unser erstes, es ist so eine Blumenlandschaft mit so Himmelsstücken und so ein bisschen so Steinen. Und da sind jede Menge Ameisen drauf.
Ja.
Und ich fange immer mit den Ameisen an.
Ich
dachte die ganze Zeit, dass jeder mit den Ameisen anfängt, bis dann andere Leute das vor mir gepuzzelt haben und ich so war, Das denn?
Du hast vor dir puzzeln lassen.
Ja, ja, klar. Ich hatte es im Sommerurlaub mit.
Ah, ja.
Und wir fahren immer mit so einer Gruppe von 5 Leuten und diese Leute haben das Puzzle 2-mal hintereinander gepuzzelt. Ja. So gut ist das Puzzle, dass sie im Sommerurlaub, weil das ist ja eigentlich nicht die Zeit, das ist nicht die Puzzlezeit. Ja. Die kommt jetzt, die Puzzlesaison. Ich weiß nicht, wann das hier rauskommt, aber es geht so Mitte Oktober, geht es mit der Puzzlesaison los. Weil bei dem Wetter ist vielleicht schon ein bisschen früher.
Sundays heißt die.
Ja, genau, Sundays. Weil wir gern diese sonntägliche Laune so transportieren, an jedem Tag.
Wird es nur Puzzles geben oder habt ihr auch überlegt noch
die Vision,
die Produktpalette?
Die Vision ist alles, was einen Sonntag schöner macht, aber erstmal Puzzle.
Ja. Es gibt ja hier auch, an der Eberswalde gibt es einen Puzzleladen.
Ah,
kennst du den?
Ja, nee, den kenne ich
also
nicht.
Also da gibt es, erst haben die den Brettspielladen aufgemacht und den gehe ich liebend gern. Ich kaufe mir wahnsinnig gerne Brettspiele, spiele sie fast nie, weil ich auch oft nur Maria dazu überreden muss, überhaupt eins mit mir zu spielen. Ja. Aber ich finde, die sind einfach immer auch so toll verpackt und es ist so aufregend, was es da so für Spiele gibt und so. Mhm. Und die haben dann irgendwann, der lief wohl sehr gut und irgendwann haben sie als Filiale ein bisschen weiter nebenan den Puzzleladen eröffnet, wo es nur Puzzles gibt.
Vielleicht muss ich da jetzt gleich mal vorbeigehen. Ja, das ist, ich liebe Vintage-Puzzle.
Ja.
Mag diese alten Puzzle sehr gerne. Ich habe im Winter auch eins von der Mutter, von dem Freund eben, muss so 70er, 80er, so eine ganz braun getönte Essenslandschaft mit so Käse und Trauben und so. Das fand ich ganz großartig. Also da bin ich auch großer Fan von. Nein, wir haben schon auch, ich würde schon zum Beispiel auch gerne sowas wie Memory-Spiele machen oder Kartenspiele und sowas, die dann einfach schön aussehen. Also das ist so ein bisschen unsere Idee. Aber wir sind halt, wie gesagt, wir sind noch ganz, ganz klein und müssen uns jetzt erstmal so ein bisschen durchwursteln und gucken.
Aber da müsst ihr auch so, Spiele messen und sowas.
Ja, dadurch, dass wir Dropshipping machen und machen wir überhaupt keinen Wholesale im Moment. Also man kann die nur bei uns kaufen.
Ja.
Die werden auf Bestellung gefertigt und dann direkt dahin geschickt.
Okay.
Dieses ganze Anliegen, wir haben natürlich, was heißt natürlich, wir haben schon ein paar Anfragen von Läden, aber das ist alles was dann eher so ein bisschen später. Jetzt gerade ist unser Fokus auf den 2 neuen Motiven.
Ja.
Und ja, dann sehen wir, was die nächste Puzzlesaison bringt.
Aufregend. Also ja, da wünsche ich wirklich allen Erfolg der Welt, weil ich finde das so geil, sowas dann plötzlich zu machen. Das finde ich.
Für mich ist das wirklich gar nicht so überraschend.
Mich beeindruckt das wirklich zutiefst. Ich ziehe da wirklich alle Hüte vor, weil ich das.
Sie so den Fokus wechseln oder was ist es?
Ja, auch, also die Idee alleine finde ich halt schon so geil, weil das ist so, weil Puzzles sind halt einfach da. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, warum oder woher oder so, sondern Puzzles existieren irgendwie so. Und dass man da so aus so einer Lust und Laune heraus ran und rein geht, das finde ich einfach total, weil jeder hätte jetzt erwartet, okay, wenn Mary was verkauft, dann wird es halt eine Grillsoße, jetzt doof gesprochen, aber so irgendwas Kulinarisches oder so, weißt du, so.
Ja, vielleicht wäre das auch smarter gewesen. Also ich musste schon feststellen, dass nicht so viele Puzzle-Enthusiasten in meinem Publikum vorhanden sind, wie ich dachte. Aber
aber das ist das gerade, was ich so gut finde, dass es eben nicht der smarteste Move ist, sondern der liebhaberigste Move irgendwie. Das finde ich einfach total gut.
Langfristig wird es der smarteste
Move
sein.
Absolut, das glaube ich auch.
Also das merke ich schon, ich laufe meine Energie funktioniert am besten auch mit so Wechseln und so. Das ist auch so, das stimmt schon. Also sonst wäre der smarteste Move insgesamt wäre natürlich gewesen, dieses Street-Style-Ding noch weiter zu forcieren und da mehr Fotografen einzustellen, das größer zu machen. Und das wäre der businessmäßig smarteste Move gewesen, aber stand mir nicht zur Verfügung.
Ich finde das gut. Ich bitte sehr darum, dass du dich weiterhin immer von deinem Herzen leiten lässt in Dingen, die du tust, weil die sind immer alle super, die du machst. Insofern ist das ja immer alles richtig.
Dankeschön. Das ist so lustig, dass dieser Typ ist, weil ich habe es natürlich gesehen und dachte so, okay, wer könnte das jetzt sein? Was hat der gegründet? Was hat der gemacht? Und dann dachte ich, sei einer von den britischen Royals von früher, weil ich einmal so einen Artikel darüber geschrieben habe, warum die Unsinn sind.
Ah, ja.
Das ist bestimmt so einer da, irgend so ein Alter, der auch mal gesagt hat, man sollte die Monarchie abschaffen, aber dass es jetzt dieser Puzzletyp ist.
John Spilsbury, habe ich auch jetzt.
Spilsbury, das ist ein guter Name.
Das stimmt. Gab es auch mal eine Band, die so hieß.
Ja,
irgendwann in den Nullern, so eine deutschsprachige Elektroband irgendwie. Haben, glaube ich, einen Sommer lang getanzt. Liebe Mary, vielen, vielen Dank, dass du heute bei mir warst.
Danke, es war mir eine Freude.
Mir auch, es hat einen Riesenspaß gemacht. Vielen Dank an Charlotte, die war heute unsere Producerin und vor allem auch unsere Popcorn-Producerin. Extra ja. Popcorn hier frisch für dich gemacht.
Perfekt.
Und ich hoffe, dass wir uns dann in ein paar Jahren wiedersehen. Und,
auf der Puzzlemesse.
Ja, nee, dann wird ja wieder was ganz anderes am
Start. Ich werde ja auch älter.
Wir müssen aber spätestens zum 20-jährigen Stil in Berlin Jubiläum.
Du, das kommt schneller. Hm. Gott, das ist nur noch vier Jahre.
Ja, jetzt fast nur noch drei. Dann müssen wir uns hier wiedersehen.
Ja, ja. Gucken, was dann aus Stil in Berlin geworden ist.
Ein Theater.
Mm. Mm. Ja, oder so eine Hundeschule oder ja.
So. Oder beides kombiniert. Nein, Hundeschulentheater.
Ja, eine Theaterschule für
Hunde. Wo
Hunde
Shakespeare spielen.
Ja, ja.
Ja. Vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist.
Gerne.
Und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Und wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils Bokelberg Erfahrung. Bis dann, macht's gut. Tschüss.
Die Nils Bokelberg Erfahrung. Von und mit Nils Bokelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bokelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokelberg.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.